Mein Name ist Michael Kotsch, ich bin Christ, das ist hoffentlich klar, deshalb stehe ich ja heute Abend hier bei euch. Dann bin ich Lehrer an der Bibelschule in Brake seit einigen Jahren und ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder und gehen in Detmold zur Gemeinde. Ich hoffe, das genügt erst einmal. Falls da noch weitere Fragen sich auftun oder falls jemand da noch etwas mehr wissen will, dann stehe ich gerne auch am Ende der Stunde zum Gespräch bereit. Heute Nachmittag oder Abend, je nachdem, wie wir das einordnen, soll es ja um die Frage unserer Gesundheit gehen. Und bei der Frage der Gesundheit, da staunen wir vielleicht, dass die Bibel uns überhaupt Auskunft darüber gibt. Denn wir könnten ja auch sagen, die Bibel beschäftigt sich doch in erster Linie mit unserer Seele, mit unserer Sünde, die uns von Gott trennt, für die Jesus Christus gestorben ist, sodass uns unsere Sünde vergeben wird und wir wieder mit ihm leben können. Und tatsächlich ist das in der Bibel auch das Zentrum. Da geht es in erster Linie und hauptsächlich darum. Auch einfach deshalb, weil wir in der Bibel lesen, dass unsere Seele ja ewig ist. Das heißt, auch nach unserem körperlichen Tod weiter existiert. Und es von daher viel, viel wichtiger ist zu wissen, wohin unsere Seele kommt, als was mit unserem Körper passiert. Wir leben allerdings heute in einer Zeit, in der Menschen, mit denen wir zu tun haben, das Ganze genau anders herum sehen. Die Seele ist den meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, egal. Darum kümmert man sich wenig. Aber um den Körper, da kümmert man sich sehr, sehr viel. Das liegt zum großen Teil daran, dass viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, glauben, dass mit dem Tod sowieso alles aus ist. Danach kommt ja nichts mehr. Und dann wäre der Körper alles. Und dazu müssen wir deutlich sagen als Christen, das ist falsch. Aber wir lesen durchaus, dass der Körper auch eine Bedeutung hat. Nicht umsonst kümmert sich Gott auch um unsere körperlichen Zustände. Denken wir da nur an das Leben Jesu hier auf der Erde. Sicher, Jesus hat gepredigt. Jesus hat die Menschen auf Gott hingewiesen. Aber das, was wir auch lesen in fast jedem Kapitel im Neuen Testament, in den Evangelien, dass Jesus Menschen geheilt hat von Krankheiten, mit denen sie zu tun gehabt haben. Und das ist nicht nur auf die Zeit Jesu bezogen. Wir finden Beispiele im Alten Testament, wodurch die Propheten Menschen geheilt worden sind. Wir finden Beispiele in der Apostelgeschichte, auch später in den Briefen, wo Menschen geheilt worden sind durch den Eingriff Gottes. Da merken wir, Gott kümmert sich durchaus auch um unseren Körper, um unser irdisches Leben hier auf der Erde. Das ist nicht von vornherein vollkommen von Gott getrennt. Weil es gibt ja manche der Christen, die dann auch sagen, der Glaube hat mit Gesundheit gar nichts zu tun. Hast du Probleme mit deiner Gesundheit, dann geh zum Arzt. Hast du Probleme mit deiner Seele, dann geh zu Gott. Und ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Wir sollten auch, was unseren Körper angeht, auf Gott vertrauen. Denn er ist derjenige, der viel, viel besser weiß, was wir auch körperlich brauchen, als je ein Arzt es wissen kann. Denn er ist derjenige, der uns erfunden hat, der uns geschaffen hat, der ja noch viel mehr Wissen hat, als es überhaupt die Medizin der Gegenwart hat. Und da werden ja ständig wieder neue Erkenntnisse gesammelt. Und so wie man heute einen Patienten behandelt, wird man ihn in 20 Jahren nicht mehr behandeln, weil man dann wieder neues Wissen hat. Also insofern sollten wir auch in dieser Hinsicht auf Gott vertrauen. Im Vaterunser, was ja viele von uns kennen, da geht es ja auch nicht nur um die Seele. Also vergib uns unsere Schuld. Sondern da kommt auch dann darin, gib uns das, was wir brauchen zum Essen, also unser tägliches Brot. Also das hat ja mit dem Körper zu tun. Also dass unser Körper da am Leben bleibt. Gott lehnt auch nicht Medizin generell ab. Das wäre das andere Extrem. Da sagen dann Leute auf der einen Seite, bei der Krankheit brauchen wir Gott nicht. Und andere Christen sagen dann, generell, wir brauchen gar keine Ärzte. Bist du krank, dann bete und wenn Gott dich nicht heilt, dann, also manche sagen, dann hast du zu wenig geglaubt. Und andere sagen, naja, dann will halt Gott, dass du dann stirbst. Beides, glaube ich, ist falsch. Zum Ersten, wenn wir sehen, du bist krank und wenn du nicht geheilt wirst, hast du nicht genug geglaubt, dann müssten wir ja sagen, es sind zahlreiche Beispiele in der Bibel von Menschen, die geglaubt haben, die Vorbilder im Glauben gewesen sind und trotzdem mit Leiden zu tun gehabt haben oder krank gewesen sind. In der Bibel wird das nicht miteinander verbunden und im Gegensatz sehen wir dazu manche Sünder, die Jesus heilt, ohne dass sie sich je bekehrt haben und die im Alten Testament geheilt werden, ohne dass sie sich je bekehrt haben. Das heißt, Heilung ist nicht immer an die Intensität des Glaubens gebunden, sondern manchen lässt Gott auch, obwohl er gläubig Gott nachfolgt, lässt er ihn im Leiden und in der Krankheit. Wir haben in der Bibel an keiner einzigen Stelle ein Versprechen, dass hier auf der Erde in unserem irdischen Körper uns nie Krankheit und Tod betreffen kann. Manche zitieren aus dem Jesaja, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schuld. Das stimmt, aber dann müssen wir sehen, wann sich diese Verheißung erfüllt. Und da merken wir deutlich, das ist in der Ewigkeit, das ist im tausendjährigen Reich. Dann, wenn es keine Krankheit mehr geben wird, kein Leid mehr geben wird, dann erfüllt sich das. Hier auf der Erde werden wir auch als Christen immer wieder mit Krankheit zu tun haben. Aber wie sieht es nun mit dem scheinbar frommen Argument aus, dass wir doch keine Ärzte brauchen? Weil wenn Gott will, dass wir leben, dann leben wir, und wenn Gott will, dass wir sterben, dann sterben wir halt. Das sieht nur auf den ersten Blick wie großer Glaube aus. Ich glaube, dahinter verbirgt sich, ohne dass man das manchmal deutlich sagt, ein Missverständnis des Glaubens oder manchmal sogar eine falsche Bequemlichkeit und Faulheit. Denn ich könnte ja genauso gut sagen, dann musst du ja auch nicht mehr arbeiten gehen. Denn wir lesen doch, Gott versorgt selbst die Vögel unter dem Himmel, die sehen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Bergpredigt, ne? Da könnten wir sagen, also sind wir besonders gläubig und derjenige, der nicht mehr zur Arbeit geht, der nur noch zu Hause sitzt, der ist der besonders Gläubige. Ja, es gab solche Leute auch in der frühen Gemeinde und für die sagt Paulus, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also das heißt, natürlich sollst du auch arbeiten, obwohl Gott dich versorgt. Gott gibt dir die Arbeitsstelle, Gott gibt dir die körperliche Kraft, dass du das tun kannst, aber du musst trotzdem aktiv werden. Und genauso ist auch bei der Gesundheit. Das heißt, das, was du tun kannst, betreffs deiner Gesundheit, das sollst du tun. Und Gott wird das, was du nicht tun kannst, das wird er dabei erfüllen. Also das heißt, wenn du dein Leben lang ungesund lebst, also was weiß ich, dich nur von Zucker und Hamburger ernährst, dann musst du dich nicht wundern, dass du mit der Zeit krank wirst. Und das hat nichts mit dem Wirken Gottes zu tun, sondern das hat mit dem dummen Verhalten im Alltag zu tun. Also, das ist dann eher Gott versuchen, so zu tun, als ob ich machen kann, was ich will, und Gott muss es irgendwie gerade biegen. Nein, wir sollen durchaus den Teil erfüllen, den wir erfüllen können. Und da werden wir in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt, denn da wird ganz positiv zum Beispiel von Ärzten und von Krankenschwestern und von Hebammen und von Salbenbereitern, also alles von Leuten, die ja für die medizinische Versorgung zuständig gewesen sind, die werden in der Bibel immer wieder ganz positiv erwähnt. Ja, wir finden im Alten Testament sogar den Hinweis, da sagt Gott, ich bin der Herr, euer Arzt. Genau, ich bin der Herr, euer Arzt. Und im Neuen Testament vergleicht sich Jesus auch mit einem Arzt. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle, nämlich da, wo er dann sagt, der Arzt kommt auch nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und das ist ja da, wo die Pharisäer und die Ungläubigen ihm dann in Frage stellen, ja, was machst du denn, wofür bist du denn überhaupt da? Und da vergleicht Jesus seinen Dienst mit der Arbeit eines Arztes. Das würde er nicht tun, wären Ärzte generell böse und falsch. Und im Alten Testament würde Gott sich auch nicht als Arzt bezeichnen oder mit einem Arzt vergleichen, wenn es falsch wäre. Die Hebammen während der Gefangenschaft in Ägypten werden ebenfalls positiv genannt, dass sie fromme Frauen gewesen waren und dann eben nicht dem Befehl des Pharaos gehorcht haben. Wir haben dann Vorbilder für Salbenbereiter im Alten Testament. Wir haben Lukas, den Arzt, im Galaterbrief, im Kapitel 4, wird er dann in der Grußliste genannt, dass er eben, ich grüße euch von Lukas, dem Arzt. Auch da wird das eher positiv erwähnt. Nicht, das war ein böser, schlechter Beruf, sondern der ist vorbildlich, der hilft den anderen Menschen. Wir haben im Alten und im Neuen Testament unterschiedliche Krankheiten und auch unterschiedliche irdische medizinische Therapien, die erwähnt werden, und zwar positiv. Wir lesen beispielsweise von dem Liebesapfel, dass der gegen Unfruchtbarkeit helfen soll. Ob das nun wirklich hilft, das wissen wir nicht, das war ja der damalige medizinische Stand. Oder wir lesen davon, dass man im Alten Testament auf Geschwüre Feigenpflaster auflegt, also Feigen zerdrückt und dann auflegt. Und ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass das sogar helfen soll. also bei Geschwüren. Und Feigen hatte man damals ja viele. Oder wir denken vielleicht dann auch an den Wein, den der Timotheus wegen seines Magens trinken sollte. Auch das war eine damals gültige Therapie. Heute würden wir vielleicht etwas anderes machen bei Magenschmerzen, aber damals wurde ihm das so empfohlen. Oder denken wir an den barmherzigen Samariter, der unter die Räuber gefallen ist, die Wunden mit Alkohol, nämlich mit Wein, auswäscht, um sie hinterher mit einer Salbe hier mit dem Öl zu verschließen und dann ihn bei der nächsten Herberge abzuliefern. Auch das war das, was wir heute als Erste Hilfe bezeichnen würden. Damaliger Stand der Wissenschaft. Der barmherzige Samariter stellt sich eben nicht neben dem zusammengeschlagen und betet einfach nur. Oder sagt, er wird ja sowieso sterben. Wenn Gott will, dann stirbt er und sonst nicht. Das machen ja gerade diejenigen, die nicht als Vorbild genannt werden, nämlich der Priester und der Levit, die dann vorbeigehen. Derjenige, der hier gottgemäß handelt, nimmt sich des Leidenden an und hilft ihm, soweit er das kann. Und an all diesen Stellen sehen wir, Ärzte, Medizin sind in der Bibel nicht generell negativ. Wir dürfen sie durchaus zur Hilfe rufen, wir dürfen uns auf ihre Hilfe verlassen, aber eben nicht nur. Und das ist der Punkt, der uns als Christen herausfordert. Das, was die Ärzte tun, so im Allgemeinen, wo wir hingehen, das hilft, das ist gut für uns, aber nicht nur, das ist zu wenig. Warum? Weil die Ärzte, mit denen wir heutzutage zu tun haben, in erster Linie ein materialistisches Weltbild vertreten. Das heißt, sie sehen uns als Menschen in erster Linie als eine Art biochemische Maschine an. Wir brauchen irgendwelche Chemikalien, da ist unser Körper nicht in Ordnung und wenn du dann eine Salbe oder eine Pille oder sonst irgendetwas bekommst, dann geht es dir hinterher wieder gut. Und da müssen wir sagen, das ist biblisch gesehen falsch. Es ist falsch, weil wir in der Bibel ganz deutlich davon lesen, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Und dass auch wenn er krank ist, nicht nur immer der Körper krank ist, sondern immer auch die Seele und der Geist betroffen sind. Dass manche Krankheit daher kommt, weil der Mensch nicht irgendein körperliches Problem hat, sondern weil er ein seelisches oder geistliches Problem hat. Also ich will gerade hier einmal fragen, könnt ihr mir aus der Bibel ein Beispiel dafür nennen, wo Menschen körperlich krank sind, weil sie entweder ein seelisches oder ein geistliches Problem haben? Fällt euch da etwas ein? Bitte? Zum Beispiel, das haben wir ja mehrfach, wo Jesus Menschen heilt, dass die auch körperlich krank sind. Da ist zum Beispiel der sich ins Feuer oder ins Wasser wirft. Von außen sieht es vielleicht aus wie Epilepsie oder so etwas, aber wir merken, nicht diese körperliche Problem ist eigentlich die Ursache. Oder wir wissen von einem Besessenen, der blind war. Und Jesus treibt den Dämonen aus und er kann hinterher wieder sehen. Also da sehen wir, eine der Ursachen für körperliche Krankheit in der Bibel kann Besessenheit sein. Das wäre eine Ursache und die wird kein Arzt berücksichtigen. Wenn ihr irgendwo zu einem Arzt geht, der wird nie sagen, da ist möglicherweise eine Besessenheit dahinter. Weil das kennt der gar nicht, daran glaubt er nicht. Der glaubt, das muss alles körperliche Ursachen haben. Deshalb werden ja zum Teil heute Menschen, die besessen sind, in psychiatrischen Kliniken auch einfach nur unter starke Medikamente gesetzt oder eingesperrt, fixiert, weil man ihnen nicht anders helfen kann. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass alle psychischen Erkrankungen immer auf Besessenheit zurückzuführen sind. So auch nicht. Aber es gibt halt eine Ursache für körperliche Erkrankungen, kann Besessenheit sein. Gibt es noch andere Beispiele aus der Bibel, wo wir merken, da gibt es körperliche Erkrankungen, aber die ganz andere Ursachen hat? Ja, hier, dass diese enge Zusammengehen von Krankheit und Sünde. Und das haben wir in der Bibel ganz häufig. Also wie gesagt, nicht, dass wir den Trugschluss machen, jede Krankheit hat direkt mit eigener Sünde zu tun. Aber wir finden viele Beispiele, wo Menschen sündigen und daraufhin körperlich krank werden. Mir fällt da beispielsweise Miriam ein, die sich gegen ihren Bruder Mose und Aaron stellt. Und dann wird sie mit Aussatz geschlagen. Und sobald sie die Sünde bereut und Buße tut, dann wird der Aussatz wieder genommen. Oder mir fallen die ein, die im 1. Korinther 11 erwähnt werden, die das Abendmahl nehmen und dann steht, und sie unterscheiden das Abendmahl nicht von der normalen Nahrung, also sie nehmen es unwürdig und dann steht, darum sind manche entschlafen, und also manche sind krank und andere sind entschlafen. Hier ist auch eine Sünde, nämlich das Abendmahl nicht richtig zu nehmen, führt zu Krankheit und Tod. Also das heißt, dass Sünde, individuelle, persönliche Sünde zur Krankheit führen kann, sehen wir in der Bibel deutlich. Und das müssen wir ja alle als Christen mit berücksichtigen. Denn wenn wir mit Krankheit nur zum Arzt gehen, der wird uns nie auf Sünde aufmerksam machen. Sondern der wird versuchen herumzudoktern, endlos uns eine Sache nach der anderen zu geben. Aber wenn die eigentliche Ursache Sünde sein sollte, dann brauchen wir hier nicht die Hilfe des Arztes, sondern Sündenbekenntnis und Vergebung. Und deshalb merken wir, die materialistische Medizin ist zu wenig. Gibt es noch andere Gründe in der Bibel, wodurch Krankheit verursacht werden kann, außer jetzt materiell? Wir hatten gesagt, Sünde, Besessenheit. Gibt es da noch andere? Genau, da denken wir an den Blindgeborenen. Bei den Blindgeborenen, da fragen die Jünger, ja, wer hat denn jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern, weil sie denken, da muss doch Sünde hinterstehen. Da sagt er, keiner. Sondern der ist krank gewesen, damit Gott sich verherrlicht, und zwar jetzt verherrlicht. Das heißt, jahrelang krank gewesen, damit Gott zu diesem Zeitpunkt den Menschen zeigen kann, Jesus den Menschen zeigen kann, dass Gott ihm diese Autorität gegeben hat. Also manches Mal ist es zur Verherrlichung Gottes. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind in einer Zeit, die Krankheit ausschließlich negativ sieht. Aber auch heute kann Krankheit manchmal zur Verherrlichung Gottes dienen. Ein Beispiel, was mir kommt, ich weiß nicht, ob ihr diese Amerikanerin Joni kennt. Da gab es ja einen Film darüber und sie hat zwei Bücher geschrieben. Diese junge Frau, die durch einen Badeunfall in der Jugend querschnittsgelähmt da bis zum Hals ist. Aber die gerade durch das, wie Gott ihr Kraft gegeben hat in dem Leiden, viele Menschen auf den Glauben hin ansprechen konnte und zahlreiche Menschen durch ihr Zeugnis zum Glauben gekommen sind. Wahrscheinlich wäre sie als normal gesunde Frau durch ihr Leben gegangen, hätte sie viel, viel weniger vielleicht niemanden auf Gott aufmerksam machen können. Also manchmal benutzt Gott Krankheit zur Verherrlichung, zum Beispiel, weil er Kraft gibt, in diesem Leiden beständig zu sein und das andere Menschen mehr überzeugt, als wenn ein Gesunder sagt, ich glaube an Gott. Das wirkt für viele überzeugender und Gott verherrlicht sich dadurch. Auch das kann ein Grund sein. Und wenn wir diesen Grund kennen und merken, diese Krankheit soll vielleicht zur Verherrlichung dienen, dann sollten wir nicht endlos nach Heilung suchen, sondern dann können wir sagen, Gott gib mir Kraft in diesem Leiden, damit ich als Vorbild nach außen auch so leben kann. Gibt es noch andere Ursachen, die Bibel nennt über Krankheit? Also wir haben noch andere, zum Beispiel manchmal als Erziehungsmittel. Das heißt, wir sollen daran geistliche Dinge lernen. Mir ist das Beispiel vor Augen von Paulus, der im 2. Korintherbrief dann schreibt von dem Engel des Satans, der ihn schlägt mit Fäusten und er bittet den Herrn dreimal, dass er das von ihm nehme. Und dann steht da, dann hat Paulus eingesehen, dass dieses Leiden, es wird ja nicht genau gesagt, es ist ein körperliches Leiden oder ein anderes, aber es scheint ihm schwer zugesetzt zu haben. Auf jeden Fall dieses Leiden steht, hat er, so schreibt Paulus, damit ich mich nicht überhebe. Damit ich nicht überheblich werde. Das heißt, Gott hat dem Paulus ein Leiden gegeben, weil Gott weiß, dass der Paulus sonst möglicherweise zur Überheblichkeit neigt, gerade weil er von Gott so gesegnet ist, weil so viele Menschen zum Glauben kommen durch ihn. Und jetzt wird er durch sein Leiden immer wieder daran erinnert, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So schreibt er das dann ja auch. Und so ist es manchmal, dass Gott das als pädagogisches Mittel braucht. Vielleicht gibt es hier auch heute Abend einige unter uns, die sind zum Glauben gekommen oder sind umgekehrt, weil sie in Leiden reingekommen sind. Manche durch einen Unfall, manche durch Krankheit. Zumindest kenne ich zahlreiche Menschen, die erst zum Nachdenken an Gott gekommen sind, wo sie in schweres Leiden hineingekommen sind. Und da merken wir, ist das Leiden nicht böse, sondern dieses Leiden benutzt Gott, um etwas Größeres zu erreichen. Manche Tugenden, die wir haben, können wir sogar nur durch Leiden erreichen, wie zum Beispiel die Tugend der Geduld. Denn wie willst du Geduld wirklich lernen, wenn sie nicht auf die Probe gestellt wird? Und Geduld auf die Probe heißt immer Leiden. Manchmal psychisches Leiden, dass mich jemand stresst und ärgert am Arbeitsplatz. Und jetzt geht es darauf an, wie gehe ich damit um? Entweder lerne ich mit der Kraft Gottes Geduld oder ich mache mich damit kaputt. Oder manchmal Krankheit, die länger währt, die fördert Geduld. Und Geduld ist doch eine der Früchte des Heiligen Geistes, die wir im Galaterbrief genannt finden. Und manchmal findet es Gott für wichtiger, dass wir Geduld lernen, als dass wir gesund sind. Und dann mutet er uns eine Krankheit zu, um dieses geistliche Ziel zu erreichen. Ich habe jetzt keine vollständige Liste. Ich habe in einem Aufsatz, draußen habe ich auch ein paar Bücher hier vorne hingelegt, in einem der Bücher habe ich dann so aus der Bibel, Krankheit und Gesundheit in der Bibel, etwas aufgeschrieben und nenne ganz zahlreiche Hintergründe von Krankheiten, die die Bibel uns nennt und von denen es gut ist, dass wir die im Kopf haben, damit, wenn wir mit Krankheit zu tun haben, nicht nur im Kopf haben, um jeden Preis gesund, sondern manchmal auch vielleicht sehen, dass Gott mit dieser Krankheit andere Ziele verfolgt und deshalb uns auch in Krankheit lässt und vielleicht auch die Therapie nicht zu einem Erfolg kommt in diesem Moment, weil Gott etwas anderes damit vorhat. Dieser Werbespruch, den man heute immer wieder hört, Gesundheit um jeden Preis, Hauptsache gesund, gilt für einen Christen nicht, weil Gott durch Krankheit auch reden kann und arbeiten kann und das müssen wir erkennen. Und weil Krankheit nicht das Schlimmste im Leben eines Menschen ist, eines Christen ist, sondern viel schlimmer ist es, wenn wir Schaden nehmen an unserer Seele. Und darauf müssen wir noch viel mehr achten. Also Krankheit, also Gesundheit um jeden Preis gilt auch rein logisch gesehen nicht. Denn manche Leute sagen, ja, ich bin schwer in der Krankheit und ich verstehe das durchaus. Auch ich habe in der Vergangenheit Krankheiten durchgemacht. Ich war vor etwa 10 Jahren mit Krebs im Krankenhaus und das über ein Dreivierteljahr hinweg mit mehreren Operationen und Chemotherapie und all solchen Sachen möchte ich nicht nochmal erleben. Aber das, was ich mir auch während dieser Zeit sagen muss, Krankheit ist wirklich schlimm, kann uns sehr stark zusetzen und in Leiden hineinbringen. Aber das Schlimmste im Leben ist Krankheit nicht. Sondern das Schlimmste wäre, verloren zu gehen. Denn was hast du von einem langen Leben, 80 oder 90 Jahre, wenn du danach verloren gehst? Was hast du von einem Leben, was lang ist, aber sinnlos ist, weil du deine Zeit vertust und vertrödelst mit Sachen, die nebensächlich oder oberflächlich sind? Es gibt biblisch gesehen ganz andere Sachen, die viel, viel wichtiger sind als körperliche Gesundheit. Und das müssen wir immer im Kopf behalten. Manche Leute, die sagen, ja, um jeden Preis gesund, greifen dann auch zu falschen Mitteln. Da wird ihnen angeboten, ich kann dich gesund machen, wenn du nur das und das tust. Und dann sind manche Christen gar nicht mehr dabei, noch zu überprüfen und genau hinzuschauen, sind diese Mittel denn wirklich im Einklang mit meinem Glauben oder mache ich da etwas, was meinem Glauben widerspricht? Vielleicht habt ihr das einmal erlebt. Wir waren vor einiger Zeit mit einer unserer Töchter, die hat dann so Rückenprobleme. Und dann bekam sie vom Arzt eine Physiotherapie verschrieben. Dann war sie bei der Physiotherapeutin und nachdem sie so ein paar Rückenübungen gemacht hat, dann lag unsere Tochter schließlich und dann fing diese Frau an zu meditieren, so die Hand aufzulegen, sich zu konzentrieren. Und da fragen wir, was machen Sie denn da? Ja, Reiki. Denn diese Frau hat auch eine Reiki-Ausbildung, ist Reiki-Meisterin. Und jetzt sagt sie, jetzt will sie die kosmische Energie durch sich hindurch fließen lassen, damit hier diese Rückenprobleme aufhören. Da haben wir natürlich sofort gesagt, nein, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ist auch sowieso nicht verschrieben und wir sind Christen, wir glauben daran nicht. Und hier würde ich sagen, selbst wenn das gegen Rückenschmerzen hilft, hier spätestens muss ein Christ sagen, nein. Denn das, was da steht, ist ja keine göttliche Heilung, sondern eine Heilung durch irgendwelche ominösen, übernatürlichen Energien, die ja bei Reiki gerade die kosmischen Energien des Daoismus und Buddhismus sein sollen. Und willst du geheilt werden durch die Kraft des Buddhismus und Daoismus? Und da würde ich sagen, als Christ muss man deutlich sagen, nein. Dann lieber krank bleiben. Und dass auch Menschen geheilt werden können, Wunder getan werden können, durch okkulte Kräfte, das sagt die Bibel uns ganz deutlich. Denken wir an die Zauberer am Hof des Pharaos, die Wunder tun konnten. Denken wir an den von Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, haben wir nicht in deinem Namen. Und dann kommt alles, was sie in deinem Namen getan haben. Und scheinbar konnten sie Wunder tun im Namen Jesu sogar. Und dann sagt Jesus hinterher, geht hinweg, ich kenne euch nicht. Denken wir an Simon Magus in der Apostelgeschichte, der auch, wo die Leute sagen, der konnte große Zeichen und Wunder tun, dass die Leute meinten, die Kraft Gottes sei in ihnen. Ich kann euch Beispiele erzählen von Schamanen, die heute in Deutschland auftreten und die Leute heilen, in der Kraft des Schamanismus. Und können wir davon ausgehen, dass es Gott ist, der dahinter steht? Nein. Sondern hier ist es derjenige, der die Kraft Gottes nachahmt. Und das ist dann der Teufel. Und wenn wir uns angeboten wird, aus der Kraft oder Energie einer anderen Religion geheilt zu werden, dann sollten wir als Christen deutlich davon Abstand nehmen. Nun kommt nicht jeder und sagt, du musst erstmal gläubig in dieser Religion werden, dann wirst du gesund. Aber es gibt heute zahlreiche alternative Heilmethoden, die genau darauf aufbauen. Und das wird uns nicht gesagt, sondern erst wenn du schon länger drin bist, merkst du das und kommst da hinein. Weshalb es umso wichtiger ist, sich schon vorher damit auseinanderzusetzen, möglichst schon bevor man krank ist. Weil wenn man krank ist, dann ist man meistens nicht mehr so bereit, auch zu entscheiden, das ist falsch oder das ist richtig. Weil man will so gerne die Schmerzen loswerden. Man will so gerne wieder gesund werden, dann ist man eher da geneigt, die Augen zuzudrücken und zu sagen, das macht doch alles gar nichts, kümmert mich nicht, Hauptsache bin ich gesund. Und deshalb besser, solange es einem noch gut geht, sich damit auseinanderzusetzen und zumindest schon einmal den Willen zu haben, selbst wenn ich dabei bin, will darauf verzichten. Im Extremfall könnte ich euch sagen, wenn ihr schwer krank seid und dann würde euch irgendein Okkultist anbieten, euch gesund zu machen, ihr müsst nur mit eurem eigenen Blut eure Seele dem Teufel überschreiben. Würdet ihr das tun? Also ich höre jetzt nicht ein ganz entrüstetes Nein. Ich hoffe, dass da nicht noch einige sind beim Überlegen, sondern hier sollte es ganz deutlich sein, das ist für Christen absolut tabu. Und es läuft bei alternativen Heilmethoden nicht immer so deutlich, aber manchmal passiert innerlich genau dasselbe. Weshalb ich weiß von einigen Leuten aus christlichen Gemeinden, die ich besucht habe, die sich eingelassen haben mit zweifelhaften alternativen Heilmethoden, die heute ganz vom Glauben weg sind. Weil plötzlich Stück für Stück rücken sie immer weiter ab. Ich habe jetzt gerade einen Aufsatz geschrieben, der noch nicht erschienen ist, über Yoga. Und zwar gibt es da, wo ich wohne ja in Hornbad Meinberg, da gibt es Yoga Vidya, das ist die größte deutsche Yoga-Einrichtung. Die haben 80 Niederlassungen in ganz Deutschland. Die haben Zehntausende von Besuchern jedes Jahr. Und dann habe ich ihren ganzen Katalog einmal durchgegangen. Was sind da für Angebote? Warum? Weil mir immer wieder Christen begegnen, die sagen, ja, Yoga ist doch gar nichts. Das sind doch alles bloß körperliche Übungen. Mache ich doch einfach nur zur Entspannung. Also wenn du das wirklich meinst, ich schicke dir meinen Aufsatz, dann siehst du nicht, was ich sage, sondern was die Leute selbst sagen. Sobald du da ein paar Kurse bei gemacht hast, kommt das als nächstes Angebot, und zwar flächendeckend, nicht nur mal ganz wenig, komm Mantra singen. Ja, und was ist Mantra singen? Mantras heißt Worte auf Sanskrit. Und zwar Götternamen und heilige Aussprüche aus der Bhagavad Gita werden dann rezitiert. Du verstehst sie nicht, aber du singst immer wieder Aussprüche aus der Bhagavad Gita, aus dem Hinduismus. Dann kommt als nächstes Einführung in die Bhagavad Gita. Dann kommen bestimmte Opferhandlungen. Dann kommen Mandalas malen und legen und so weiter. Und dann Stück für Stück, und das ist tatsächlich so, da kannst, also ich zitiere ja deshalb von den Leuten selbst, die machen ganz deutlich, dass Yoga mit körperlichen Übungen ist immer nur der Einstieg, der dann natürlich münden soll, voll im Hinduismus. Doch wird dann gelehrt über die Reinkarnation. Jetzt gerade vor Weihnachten hat der Leiter dieses Zentrums einen Vortrag gehalten, nämlich genau dort in Bad Meinberg. Jesus war ein Yogi. Und plötzlich ist man da wo ganz anders. Da wird dann noch gesagt, du darfst ruhig an Jesus glauben, das ist alles gut und was in der Bibel steht auch. Aber eigentlich ist das, was doch Jesus gesagt hat, genau das, was wir im Yoga auch machen. Und das ist natürlich nicht. Das heißt, hier werden Leute geworben für den Hinduismus, es wird ihnen nur nicht deutlich gesagt. Das heißt, Stück für Stück werden Hindu-Ideen vermittelt und weitergegeben. Du hörst erstmal die schöne Meditationsmusik und dann werden die schönen Farben und dann denkst du, ach, da haben sie noch ein paar Götterfiguren stehen. Naja, glaube ich ja nicht daran, aber die sind dabei und ein paar Räucherkerzchen angezündet. Und dann fängt plötzlich einer an zu singen und denkst du, ja, was singt der denn da? Naja, das ist jetzt indisch und verstehe ich zwar nicht. Und Stück für Stück kommt man da hinein. Das heißt, bei vielen dieser alternativen Heilmethoden, wie auch bei dem Yoga, auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht erkennbar. Aber man sollte genauer hinschauen, um zu sehen, was man da eigentlich macht. Und da genügt es auch nicht, wenn man sagt, ich mache jetzt ja nur die körperlichen Übungen. Das wäre so ähnlich wie derjenige, der sagt, ich gehe regelmäßig zur katholischen Kirche, zur Messe, weil ich dann für den Sport trainiere. In der katholischen Messe, da muss man sich aufsetzen und hinstellen und hinknien. Und das mache ich nur, damit ich körperlich fit bleibe. Dann würden wir auch sagen, was für ein Quatsch. Sondern da setzt man sich ja und steht auf und kniet aus religiösen Gründen, weil man Gott verehrt, weil man betet. Das hat mit Gesundheit nicht in erster Linie zu tun. Und genauso ist das auch beim Yoga. Yoga ist nicht die einzelnen Übungen das Entscheidende, sondern das Geistige, was dahinter steht. Und da kommt man früher oder später auch hinein. Und jetzt gibt es natürlich eine Unzahl von alternativen Heilmethoden, die ich hier auch nicht vollständig nennen will und kann. Aber ich würde euch sagen, setzt euch mit denen auseinander. Ich werde euch keine Positivliste geben, wo dann draufsteht, die Methode erlaubt, die verboten, die erlaubt, die verboten. Das würde auch nicht helfen, weil es unzählige Methoden gibt. Ich habe allein für mich mal gesammelt, bin auf über 200 Methoden gekommen, die in Deutschland momentan praktiziert werden, alternative Heilmethoden. Manche sind vollkommen skurril und absurd, manche sind betrügerisch, manche sehen auf den ersten Blick erstmal ganz in Ordnung aus. Und manche dieser alternativen Heilmethoden sind ja sogar gut, sind ja nicht alle schlecht. Gerade manche alternativen Heilmethoden würde ich euch sogar empfehlen, im Gegensatz zu einer rein materialistischen Medizin. Zum Beispiel die alternative Heilmethode des Gebets. Jetzt sagen sich manche euch, hey, das ist doch keine alternative Heilmethode. Doch, ist es. Denn geht mal zum normalen Arzt. Seid ihr schon mal zu einem normalen Arzt gegangen, der mit euch gebetet hat? Das gibt es ja höchstens, wenn er Christ ist, sonst nicht. Oder geht mit Zahnschmerzen zum Zahnarzt und da sagt er, jetzt beten wir erst einmal. wäre doch eine Möglichkeit. Und als Christ ja, glaube ich, sogar geboten. Aber der Zahnarzt tut es nicht, weil er ein Materialist ist. Der denkt sich, da hilft nicht Gebet, da hilft nur der Bohrer. Und dann fängt er damit an. Aber wir als Christen wissen ja, Gott kann auch da eingreifen. Deshalb Gebet ist alternative Heilmethode und ja sogar auch eine, die uns in der Bibel nahegelegt wird, wo wir gut damit tun, die zu benutzen. Deshalb, ich würde auch jeden heute Abend auffordern, wenn ihr krank seid, betet mehr, ehe ihr zum Arzt geht. Ich mache das regelmäßig so, ehe ich zu einem Arzt gehe, wenn ich ein Problem habe, erstmal bete ich. Und manches Mal habe ich erlebt, dass Gott dann direkt eingreift und heilt und die Sache ist weg. Sowohl bei unseren Kindern als auch bei mir. Manchmal habe ich erlebt, nein, es hilft eben nicht. Und dann denke ich mir, gut, dann will Gott vielleicht durch den Arzt wirken, kann er ja auch. Also deshalb hier Gebet. Oder Fürbitte. Ein anderer betet für mich. Oder das Gebet und die Salbung der Ältesten nach Jakobus 5. Auch das ist ja alternative Heilmethode nach der Bibel. Aber auch losgelöst von der Bibel gibt es alternative Heilmethoden, die uns eine Hilfe sein können, die manche Ärzte nicht erwähnen, weil sie uns und unser Leben auch gar nicht kennen. Also wenn da einer sagt, ich habe immer Schlafprobleme, aber oder ich bin immer müde und dann stellst du fest, der geht abends erst um 12 Uhr ins Bett und steht morgens um 5 Uhr wieder auf, dann könnte vielleicht die beste alternative Heilmethode sein, geh früher schlafen. Aber wenn du das deinem Arzt nicht erzählst, dann gibt er dir irgendwelche Schlaftabletten. Aber die brauchst du vielleicht gar nicht. Ja, oder ein anderer sitzt am Schreibtisch und ist dann mehr müde, kann sich nicht konzentrieren. Vielleicht wäre es hier geraten, mach mal das Fenster aus und lüfte durch. Oder steh mal auf und mach einen kleinen Spaziergang und du bist viel frischer. Dann brauchst du keine Aufputschmittel oder so etwas, um dich besser konzentrieren zu können. Oder jemand, dem es dann irgendwo der Ohrenschmerzen hat, Mittelohrentzündung oder so etwas, erstmal helfen so Zwiebelwickel. Die helfen tatsächlich wirklich. Also so in Zwiebel, nicht rein und aufs Ohr, das hilft tatsächlich. Es gibt auch manche andere Dinge, zum Beispiel Fieber, wenn kleine Kinder Fieber haben, man muss nicht immer Zäpfchen geben dabei, man kann sogenannte Pressnitzwickel nehmen. Das heißt, feuchte Tücher um die Oberschenkel und die senken das Fieber genauso zuverlässig und greifen noch viel weniger in den Körper ein als diese chemischen Keulen. Das heißt, manche Dinge, die sind wirklich eine Hilfe. Oder wie die Amerikaner sagen, oder auch die Engländer, die sagen ja, one apple a day keeps a doctor away. Zu Deutsch, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Auch so etwas ist alternative Heilmethode. Das heißt, wenn du regelmäßig gesund isst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Gesundheit erhalten kannst, relativ gut. Wenn du ein bisschen Sport machst und so, das hilft auch. Also das heißt, das sind ja alles alternative Heilmethoden. Oder wer Schwierigkeiten mit seinem Immunsystem hat, dann hilft es, solche Kneippgüsse zu machen. Vielleicht kennt ihr es, Kneipp war ja dieser Naturdoktor aus Deutschland, der mit Wasseranwendungen gearbeitet hat. Und dann kann man regelmäßig, wenn man im Frühjahr anfängt, nicht erst im Winter, wenn man krank ist, sondern vorher, kann man durch kalte Güsse an den Beinen oder Armen, wenn man das regelmäßig macht, dann erhöht sich die Widerstandskraft des Körpers. Das ist dasselbe System, was man auch in der Sauna benutzt, mit Wärme und Abkühlen und so weiter. Das tatsächlich, wenn man sowas regelmäßig macht, dann erhöht es die Widerstandskraft. Abwehrkraft des Körpers. Und das sind auch alternative Heilmethoden, die durchaus gut sind, also die man durchaus benutzen kann. Aber es gibt eben diese anderen alternativen Heilmethoden, die stark religiös aufgeladen sind, da wo wir auf Weltsysteme vertrauen müssen, die eigentlich nicht mit der Aussagen der Bibel übereinstimmen. Wie müssen wir das machen? Zuerst einmal, wenn wir eine alternative Heilmethode haben, dann sollten wir überprüfen, wirkt sie überhaupt? Hier sind viele schon viel zu gutgläubig. Die lesen irgendeine Broschüre, in der jemand was verkaufen will. Da steht drin, unsere Methode ist wunderbar und wirkt gegen alles. Und dann gibt es viele Leute, die glauben das auch. Dabei müsst ihr daran denken, wir sind in einer Mediengesellschaft, in der wollen alle möglichen Leute was verkaufen. Glaubt nicht jedem, der euch das irgendwie sagt. Vor allem nicht, wenn er euch nachher noch die Methode anbietet. Das ist ja so ähnlich, früher nannte man das Butterfaden. Ich habe auch mal gedacht, ich mache so etwas mit. Da waren dann insbesondere ältere Leute mit dabei. Irgendwie einen kleinen Ausflug mit dem Bus und dann hat man da gegessen. Und danach war dann eine Verkaufsveranstaltung. Als ich da mit gewesen bin, da sollten dann so Kupfermatten unter dem Bett verkauft werden, die die Erdstrahlen abhalten sollten. Und der Mann, der das verkauft hat, war wirklich gut. Also die meisten haben am Anfang gesagt, nee, kaufe ich nicht. Ein Großteil haben hinterher gekauft. So gut war der. Weil der hat erst berichtet, wie schlimm die Erdstrahlen sind und dass die überall sind und dann ein paar schöne Grafiken und Bilder und dann berechnet, dass das doch nur so und so viel Euro pro Tag kostet und dass man so viele Stunden im ganzen Leben im Bett liegt und schließlich haben die Leute hinterher alle gemeint, sie müssen diese Matte kaufen. Also ich habe sie nicht gekauft, aber viele andere haben sie gekauft, wobei diese Sache mit den Erdstrahlen ziemlich unsinnig ist. Aber das hat dann keiner mehr überprüft. Da war auch keine neutrale Statistik, wie viel diese Matten wirklich helfen. Denn wenn da tatsächlich Strahlen sind, das wisst ihr auch von elektromagnetischen Strahlen, dann hilft das ja nicht, dass so eine Matte im Bett ist, dann gehen die Strahlen um die Matte herum und treffen dich trotzdem. Das heißt, dann müsstest du im ganzen Käfig sein, im ganzen Metallkäfig, dann geht das vielleicht, aber wer will daran schon schlafen? Also diese Sache ist an sich mehr Psychologie gewesen, aber die Leute haben nicht genau hingeschaut. Und so gibt es eine ganze Menge Methoden, die nachweislich gar nicht funktionieren und die Leute sie trotzdem nehmen, weil sie darauf vertrauen. Und weil es ein paar Leute gibt, die sagen, mir hat das geholfen. Nun müsst ihr allerdings wissen, man nennt das Placebo-Effekt. Es gibt nämlich auch Sachen, die gar nicht funktionieren, können dem Menschen subjektiv ein Besserungsgefühl geben. An der Universität in Freiburg hat man in den letzten 10 Jahren das ausführlich erforscht und festgestellt, dass zum Beispiel bei Kopfschmerzen, wenn man den Menschen statt eines echten Medikaments nur ein Placebo, das heißt ein Scheinmedikament gibt, je nachdem wie gut der Placebo ist und was du vorher den Menschen erzählst, bis 60% der Menschen sagen hinterher, ihre Kopfschmerzen gehen zurück. Sehr erstaunlich, ne? Nur wenn du vorher weißt, dass es ein Placebo ist, dann funktioniert es nicht. Also wenn ich dir sage, hier, nimm mal einen Löffel Zucker, ist aber auch nur Zucker, hilft dir, dann hilft es nicht. Wenn ich das aber vorher sage, hochwirksames Medikament, ganz neu erforscht, da hat man sogar festgestellt, dass die Darreichungsform noch einen Unterschied macht. Und zwar bei Kopfschmerztabletten helfen insbesondere blaue Pillen gut, besser als rote. Also das heißt, wenn die rot sind, wirken sie nicht so stark auf die blau, egal was drin ist. Und dann sagen sie auch noch, ist es besser, wenn es nicht nur gepresst ist, sondern wenn es so eine Kapsel ist, wo so noch kleine Kügelchen drin sind, das wirkt noch wissenschaftlicher. Und wenn man das nimmt, egal, wenn da gar kein Wirkstoff ist, viel mehr Leute sagen, mir hat es geholfen, ich bin gesund. Und jetzt können wir sagen, wenn da nun gar nichts drin ist, schadet ja auch nicht so sehr, aber bei manchen Medikamenten, die uns verkauft werden sollen, in alternativer Heilmethode, die schaden uns vielleicht schon. Aber da müssen wir überprüfen. Und wer gibt uns solche neutralen Informationen? Da gibt es zum Teil in der Literatur Hinweise. Es gibt einen Dr. Edzard Ernst, der ist Professor für Medizin, arbeitet unabhängig an verschiedenen englischen Universitäten, hat zahlreiche Bücher herausgegeben, wo er sogenannte Metastudien herausgibt, wo er dann einfach neutral einmal darstellt, welche Methoden wirken überhaupt und welche nicht. Ich habe hier zum Beispiel eines der Bücher, die ich gleich auslegen werde, geschrieben, hier etwas über Homöopathie. Und dann gehe ich in einer Weise der Auseinandersetzung da mal und zähle all die Studien auf, die man in den letzten 50 Jahren gemacht hat, über die Homöopathie, wo ist sie überhaupt wirksam. Und Ergebnis ist ziemlich eindeutig, in fast allen Bereichen ist die Homöopathie nicht wirksamer als ein Placebo. Das heißt, es gibt ja schon Leute, die sagen, mir hat es geholfen, aber sie ist nach neutralen Studien nicht wirksamer. Wenn ihr hingegen nur den fragt, der begeistert ist von der Homöopathie, der wird immer sagen, hat mir immer geholfen, das ist super und das ist toll. Ja, warum? Weil der ist gläubig daran. Der ist total davon überzeugt, dass für manche dieser Leute, die da tief drin sind, wie eine Religion. Die versuchen alles damit zu heilen. Es gab in den letzten Jahren mehrere Homöopathen, die sind nach Afrika gezogen und wollten mit Homöopathie AIDS heilen. Wobei man natürlich sagt, das ist vollkommen unsinnig. Das kann gar nicht funktionieren. Und genauso ist auch passiert. Man hat den Leuten gesagt, ja, sanftes Heilen, AIDS gegen, nur mit Homöopathie. Und die Leute sind alle gestorben. Und da hat man hinterher nach einer Ausrede gesucht und hat dann irgendeinen noch gefunden, ja, die haben halt ungesunde Lebensweise oder die haben ja nicht gesagt, dass sie schwer geträumt haben oder die haben halt zu viel das gegessen oder das gegessen. Ich habe mir selbst solche Homöopathen getroffen. Einer hat mir gesagt, ich kann sogar Krebs heilen. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der bei dem therapiert war, der ist hinterher gestorben. Und dann sagt der Arzt, ja, hätte der mir gesagt, dass der eben nicht gerne Äpfel isst, ja, dann hätte ich ihm anderes Mittel gegeben. Ja, weil Homöopathen haben, wenn was nicht klappt, haben sie immer eine Ausrede. Und deshalb ist die Homöopathie dann hundertprozentig. Entweder hilft sie, oder wenn sie nicht hilft, ist der Patient schuld. Hat er irgendwas nicht gesagt, oder irgendwas hat man nicht gewusst. Und dann merkt man, das ist keine seriöse medizinische Vorgehensweise. Also, dann informiert euch, wirkt da überhaupt etwas? Und wenn was wirkt, dann müssen wir überprüfen, ist das auf einem natürlichen Weg, das heißt auf einem Weg, den wir nachvollziehen können, der nachweisbar ist, oder ist es auf einem übernatürlichen Weg? Wenn es auf einem übernatürlichen Weg ist, müssen wir überprüfen, ist das im Einklang mit der Kraft Gottes und dem, was Gott uns über Medizin sagt, oder ist das im Gegensatz dazu, vom Gottesbild her, vom Bild der Krankheit und der Gesundheit. Und wenn wir merken, da gibt es einen deutlichen Unterschied, dann sollten wir auch davon Abstand nehmen, sagen, lieber verzichte ich auf diese Methode. Und leider sind das manche der Methoden, die eben auch relativ weit verbreitet sind, wie bei der Homöopathie. Wenn ich die einmal als Beispiel nehme, der Samuel Hahnemann, dessen Biografie ich ja auch ausführlich darstelle, wer ist das, was hat er gemacht, das war durchaus ein kluger Mediziner, das war kein böser Mann, der viele Dinge sehr positiv gemacht hat, gemessen an dem Stand der damaligen Medizin. Denn der Stand der damaligen Medizin war sehr bescheiden. Also der Mann lebte ja um 1800 herum, also war noch im 18. Jahrhundert geboren, bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und da war die Medizin der 4 Säfte sehr verbreitet. Von dem antiken Arzt von Galen. Und der meinte nun, wenn dann der Mensch krank ist, dann ist irgendwas mit den Säften. Also Säfte war Schleim und Blut und Eiter und all solche Sachen. Das waren denn diese Säfte, daran liegt. Und was hat man gemacht, weil jemand krank war? Hat man den zur Ader gelassen. Also Aderlass gemacht. Und dann meinte man, dann gehen die bösen Säfte raus. Also heute sprechen dann Alternativmediziner von den Blockaden oder den Entschlackung und sowas, wobei häufig da gar nichts entschlackt wird. Zum Beispiel habe ich neulich von einer Methode mich auseinandergesetzt, da kannst du deine Füße ins Wasser halten und dann werden da so Elektroden angehalten und hinterher wird das Wasser ganz braun. Und dann wird hinterher gesagt, das ist eben diese ganzen Schlacke, die aus dem Körper heraus sind. Jetzt kannst du dasselbe probieren, mal ohne deine Füße reinzutun und du wirst feststellen, das Wasser wird auch braun. Das hängt nämlich einfach bloß mit dem Wasser zusammen. Dieses Braune hat nichts mit irgendwelchen Schlacken zu tun. Aber Leute, die das machen, die sagen, ich habe das doch gesehen, das Wasser war sauber und hinterher Schmutz, der Schmutz war in mir drin. Nein, der ist gar nicht in dir drin. Das hat etwas mit Chemie zu tun. Wer das mal genau lesen will, ich kann euch einen Artikel darüber geben. Also da wird die Sache eindeutig erklärt. Aber solche Sachen werden verkauft und Leute machen das. Und das ist dann nur Gutgläubigkeit. Naja, und da hat man zur Ader gelassen und diese Aderlassmethode war hundertprozentig erfolgreich. Weil wenn der nicht beim ersten Aderlass gesund war, hat man nochmal zur Ader gelassen. Und wenn er dann noch nicht gesund war, nochmal zur Ader gelassen. Und entweder ist der Patient gestorben oder hat überlebt. Wenn er überlebt hat, dann sagt man, siehst du, wie erfolgreich unser Aderlass war, der ist wieder gesund geworden. Wenn er gestorben ist, dann hat man gesagt, siehst du, wie schwer die Krankheit war, selbst der Aderlass hat ihn nicht mehr retten können. Ja. Mit dieser Methode kommt man immer hundertprozentig zum Ziel. Und Samuel Hahnemann, der Gründer der Homöopathie, hat schon manchmal deshalb nur Erfolge gehabt, weil er die Leute nicht zur Ader gelassen hat. Weil manche waren nach den Aderlässen so geschwächt, dass sie nämlich deshalb gestorben sind. Und manche, der hat das nicht gemacht und deshalb haben sie überlebt, egal was er ihnen sonst für Tinkturen gegeben hat. Darüber hinaus hat er manche Pflanzensubstanzen genommen, die durchaus auch sinnvoll sind. Aber Samuel Hahnemann selbst, wenn ihr ihn lest, dann sagt er, der Mensch ist nicht krank aufgrund der körperlichen Symptome, sondern er ist krank aufgrund der verstimmten Lebensenergie. An einer Stelle, ich zitiere sie, da sagt er sogar ganz interessanterweise, die letzte Ursache der Krankheit ist die Sünde. Das fand ich ja interessant. Hier würde ich ihm sogar zustimmen. Wobei es nicht immer die individuelle Sünde ist, sondern einfach der Sündenfall, der in die Welt gekommen ist. Denn ohne den gäbe es ja keine Krankheit. Im Paradies gab es sie nicht und in der Ewigkeit Gottes auch nicht. Nun macht er allerdings den Fehler, dass er dann diese geistliche Ursache nicht mit geistlich-biblischen Dingen lösen will, sondern mit einem eigenen Geflecht aus Alchemie und Aberglauben. Und das ist dann das Problem. Er sagt nämlich, wenn der Mensch krank ist, dann liegt es natürlich nicht an Bakterien, die kannte er noch gar nicht, auch nicht an chemischen Dingen, die da schieflaufen, sondern die verstimmte Lebensenergie. Und da das etwas Geistliches ist, meinte er, man müsse jetzt auch diesen geistlichen Aspekt im Menschen treffen. Und jetzt ging er davon aus, auch jede Pflanze und jeder andere Stoff hat eine geistliche Substanz. Und diese geistliche Substanz, die müsste man so sehr steigern, dass sie dann auf den Geist des Menschen wirken würde und ihn zum Ausgleich brächte und dann würde er wieder gesund sein. Und diese Methode nennt man dann in der Homöopathie dynamisieren. Deshalb ist ja Homöopathie normalerweise gar nicht die biochemischen Substanzen, die in den Stoffen drin sind, sondern man versucht sie so zu dynamisieren, vereinfacht gesagt verdünnen, wobei nach einem bestimmten Konzept zu verdünnen, dass dann die geistige Energie so stark ist, dass sie den Menschen heilt, obwohl substanziell keine wirksame Substanz mehr vorhanden ist und keine. Und Samuel Hahnemann sagt, auch umso mehr dynamisiert, das heißt umso stärker verdünnt, umso massiver die Wirkung. Nimmt man die Originalsubstanz, sagt er, ist die Wirkung gering. Wenn hinterher nichts mehr vorhanden ist von der Originalsubstanz, ist die Wirkung ganz massiv. Und da müssen wir sagen, das widerspricht allen Kenntnissen, die wir heute von Physik und Chemie haben. Sondern es ist ja ganz klar. Also gebe ich dir irgendein Schmerzmedikament, ganz stark dosiert, normalerweise gehen die Schmerzen stark zurück. Jetzt nach dem System müsste ich sagen, wenn ich es ganz stark verdünne und hinterher gar keine Schmerzsubstanz mehr drin ist, dann müsste es richtig durchhauen. Dann gebe ich dir noch ein ganz kleines Stückchen und alle Schmerzen sind weg. Und da könnt ihr selbst gerne mal den Versuch machen. Wenn ihr starke Zahnschmerzen habt, also versucht so stark zu verdünnen, nehmt einen großen Eimer, 10 Liter Eimer, eine kleine Tablette rein, schön umrühren mit, was weiß ich, Zuckermehl oder sonst was und dann nehmt ihr ein kleines bisschen da heraus, dann sagt ihr, jetzt nur ein kleines bisschen genügt, alle Zahnschmerzen für alle Zeiten weg. Und die Erfahrung, die ihr machen werdet, es funktioniert nicht. Warum? Hier steckt eben ein geistliches Konzept dahinter, was im Gegensatz zu unseren naturwissenschaftlichen Kenntnissen ist. Und da gibt es auch manche Erklärungen, ich erwähne die in meinem Buch, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Aber dieses Grundkonzept ist nicht im Einklang mit dem, was uns Gott über Krankheit und Gesundheit sagt. Und deshalb sollten wir von dieser Methode absehen, denn an diese Methode muss man glauben. Hahnemann sagt das auch gegen Ende seines Lebens, ich zitiere das, da sagt er, eigentlich würde es genügen, wenn der Kranke nur allein die Flasche in seiner Hand hätte, weil die Energie würde dadurch durchstrahlen, dann würde er gesund werden. Dann sagt er aber, weil die meisten Leute noch so materialistisch sind, gibt er ihnen trotzdem noch eine kleine Pille, obwohl in der Pille nichts drin ist. Und da wird ganz deutlich, das ist das Konzept, was dahinter steht. Und manche meinen ja, Homöopathie sei Pflanzenmedizin, ist es ja gar nicht. Schaut euch das genau an, ich zitiere das auch. Manche meinen auch, Homöopathie sei ohne Nebenwirkungen. Dann schaut euch mal an, was Samuel Hahnemann und die heutigen Homöopathen schreiben. Die sagen, die Homöopathie ist sogar so intensiv wirksam, dass wenn du das falsche Medikament nimmst, kannst du sogar sterben daran, sagen Homöopathen selbst. Ist ja auch klar, wenn es eine hochwirksame Substanz ist und sie ist nicht richtig abgestimmt, ja, dann ist ja genauso wie bei einem Medikament, was du nicht brauchst. Dann einer, der herzgesund ist und jetzt Herzmedikamente nimmt und das noch viele, der kann auch daran sterben. Also das heißt, das ist hochwirksam, sagen Homöopathen. Und wenn du daran glaubst, dann kommt es ganz genau darauf an, was du da nimmst. Dann ist sie gar nicht ohne Nebenwirkungen, sondern mit großen Nebenwirkungen verbunden. Also das heißt auch hier, wir müssen uns entscheiden. Glauben wir dem System? Dann müssten wir das innerhalb des Systems praktizieren und dann würden wir im Gegensatz zu biblischen Aussagen stehen. Glauben wir das System nicht, gibt es gar keinen vernünftigen Grund, homöopathische Mittel zu benutzen. Ich möchte hier an dieser Stelle jetzt nicht noch viel länger weitermachen, weil ja meine Zeit, glaube ich, begrenzt ist. Oder wie viel habe ich noch? Noch ein bisschen? Weil ich habe gedacht, dann würde ich an dieser Stelle gerne ein paar Minuten Zeit nehmen, vielleicht für Rückfragen von euch. Weil dann kann ich noch speziell auf Fragen oder Beispiele eingehen oder auch Widersprüche, wo er sagt, ich bin gar nicht einverstanden. Wenn von euch keine kommen, dann werde ich noch ein, zwei Beispiele nehmen von alternativen Heilmethoden, die kurz erklären und dann zuordnen. Wer mehr dazu wissen will, ich werde ein paar Bücher dort auslegen, ihr könnt dann gerne reinschauen, da habe ich etwas über Akupunktur, über chinesische Medizin, allgemein Prüfungskriterien, alternative Heilmethoden geschrieben, da könnt ihr da auch gerne Sachen mitnehmen. Diese kleinen kosten 4 €, die ganz dicken 8, aber da könnt ihr dann nachher reinschauen. Jetzt gerne würde ich die Möglichkeit euch geben für Rückfragen. Habt ihr eine bestimmte Methode, die euch besonders interessiert? Greife ich das gleich auf? Ich mache es hier kurz. Wenn du es ausführlich wissen willst, ich habe ein Buch darüber geschrieben, da steht natürlich noch viel mehr drin. Akupunktur kommt aus dem chinesischen Kontext. Das heißt, sie gehört zur traditionell chinesischen Medizin. In der chinesischen Medizin ist auch nur eine Methode unter vielen, die aufeinander abgestimmt eingesetzt werden. Die meisten Mediziner in Deutschland, die Akupunktur betreiben, haben von Akupunktur keine Ahnung. Also das muss man auch ganz deutlich sagen. Die meisten, die Akupunktur machen, haben keine Ahnung. Du kannst das alleine testen. Frag den mal, wo er die Ausbildung gemacht hat und wie lange. Wenn du in China zugelassen werden willst als Akupunkturarzt, musst du mindestens 4 Jahre nur Akupunktur studiert haben. Ich kann euch fast garantieren, fast keiner der Ärzte in Deutschland tun das. Das ist nicht nur meine Meinung. Die Deutsche Akupunkturgesellschaft beklagt das selbst, dass die meisten Ärzte das nur tun, weil man dann nebenher noch gut mit Geld verdienen kann. Und wenn man denkt, ach, ich lerne jetzt einfach 20 Punkte auswendig, da steche ich rein, habe ich vorher einen Plan. Das ist gar nicht Akupunktur. Akupunktur, wenn du sie ordentlich betreibst, dann müsste ein Arzt zum Beispiel erstmal eine Zungendiagnose machen. Dann müsste er eine Pulsdiagnose machen. Dann müsste ich fragen nach den 4 Winden und den 5 Wandlungsstufen. Wenn er das nämlich alles nicht tut, kann er gar keine Diagnose richtig stellen, wie Akupunktur richtig anzuwenden ist. Weil das ist die Voraussetzung, um Akupunktur sachgemäß behandeln zu können. Jetzt wisst ihr davon vielleicht nicht viel einzuordnen. Wer das interessiert, lest es nach. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Das Konzept der chinesischen Medizin verläuft folgendermaßen. Der Mensch ist krank, weil die Qi-Energie, die in ihm enthalten ist. Also jeder Mensch ist durchflossen von der Qi-Energie. Die wird koreanisch Qi genannt. Das eben bei Reiki taucht das dann wieder auf. Dieselbe kommt eben aus dem Daoismus, Konfuzianismus, diese Idee. Also diese Qi-Energie ist kosmisch. Sie durchfließt den Menschen. Und wenn diese Qi-Energie in dem Menschen nicht richtig dosiert ist, dann ist der Mensch krank. Diese Dosierung hängt auch damit zusammen, dass die Qi-Energie in 2 verschiedenen Formen vorkommen kann, und zwar als Yin und Yang. Dieses Yin und Yang kennt ihr vielleicht auch als Symbol, das ist so eine Schlangenlinie, einmal schwarz, roh, schwarz und weiß, und dann in dem Weißen ist ein schwarzer Punkt, im Schwarzen ein weißer Punkt, und das soll sagen, alles ist eins. Der gesamte runde Kreis, das soll dann das Qi sein. Und Qi ist eben, hat den Aspekt von Yin und den Aspekt von Yang. Und jetzt soll im Körper diese Qi-Energie zirkulieren, in so eine Art Adern. Diese Adern nennt man Meridiane. Und dann gibt es auch noch so Bilder, wo dann steht, wo die Meridiane verlaufen sollen. Und jetzt geht man davon aus, jede Krankheit, also absolut jede, hängt damit zusammen, dass diese Qi-Energie nicht in dem Gleichgewicht ist, in der Harmonie ist von Yin und Yang, wie sie sein sollte. Entweder hast du generell zu wenig Qi-Energie oder du hast zu viel oder du hast sie in der falschen Form von Yin und Yang, also nicht im Ausgleich. Jede der Organe wird dann Yin und Yang zugeordnet. Und jetzt muss man feststellen, woher kommt deine Krankheit? Also was fehlt dir denn? Yin, Yang, Qi. Und das stellt man eben fest mit den 4, 5 Wandlungsstufen, mit den 4 Winden, mit der Zungenpulsdiagnose und so weiter. Und wenn man das festgestellt hat, dann soll durch die Nadelung an den entsprechenden Bahnen Energie zugeführt oder abgeführt werden. Je nachdem, wie du sie reinstichst und wo du sie reinstichst. Und dadurch soll dann ein Gleichgewicht der Energie hergestellt werden, der Qi-Energie, und dann sind die körperlichen Symptome weg. Also das heißt, bei der Akupunktur geht es gar nicht darum, irgendwelche körperlichen Dinge zu behandeln. Denn die chinesischen Mediziner wussten zum großen Teil von den körperlichen Bedingungen, der Anatomie, Physiologie gar nichts. Diese Qi-Bahnen, die sind neutral auch nicht feststellbar. Es gibt bei der Elektroakupunktur ein Gerät, wo man versucht will, sie festzustellen. Dieses Gerät, da sind manche dann begeistert davon, weil das blinkt dann und piepst und so, und dann denkt man, ah, das ist alles wissenschaftlich. Nein, dieses Gerät stellt keine Qi-Energie fest, sondern die misst einfach den Hautwiderstand. Das hat aber mit Qi nichts zu tun. Denn an bestimmten Stellen, wo dann Adern durch das Bindegewebe durchgeht, ist die Hautwiderstand geringer und an anderen Stellen ist es höher. Und dann piepst es, aber das hat nichts mit Qi-Energie zu tun. Und wenn du nicht daran glaubst, dass es diese Qi-Energie gibt, wenn du nicht daran glaubst, dass die für deine Krankheit verantwortlich ist, ist Akupunktur vollkommen unsinnig. Bringt gar nichts. Was willst du dann machen? Warum willst du dir Nadeln reinstechen, wenn du nicht daran glaubst, dass hier die Qi-Energie ab und zugeleitet wird? Der Gründer der britischen Akupunkturgesellschaft, Dr. Mann, hat in den letzten Jahren Versuche gemacht, wo er bei seinen Patienten, ohne dass sie es wussten, immer weiter entfernt von den Einstichpunkten eingestochen hat, den Akupunkturpunkten, und hat festgestellt, auch wenn er bis 10 Zentimeter neben dem Punkt eingestochen hat, also irgendwo ganz anders, trotzdem die Leute wurden noch genauso gesund. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht das System, das sieht dann wie eine Wissenschaft aus. Es kommt das Vertrauen. Also, und dann ist es wieder wie eine Religion. Und dann müssen wir sagen, nein, auf solch eine Methode, wenn du auf irgendwas vertrauen sollst, dann vertrau doch besser auf Gott. Aber wenn es daran geht, an eine Methode zu glauben, die noch ein System hat, was eigentlich dem System der Bibel widerspricht, nämlich das System, dass Krankheit aufgrund von Energieungleichgewicht verursacht wird. Wir haben ja vorhin ein paar Gründe genannt, woher Krankheiten kommen. Energieungleichgewicht war keines dieser Gründe. Denn das finden wir in der Bibel nicht. Hingegen von Sünde finden wir in Akupunktur nichts. Wir finden auch nichts davon, von Prüfung oder Verherrlichung Gottes oder sonst irgendetwas. Auch von körperlicher Erkrankung finden wir bei Akupunktur nichts. Allerdings muss ich hier eine Einschränkung machen. Es gibt nämlich die unter Fachleuten sogenannte Nadelstichanalgesie, das heißt die Schmerzbekämpfung mit Nadeln. Und die ist durchaus reell. Die ist allerdings erst in Frankreich vor etwa 150 Jahren entwickelt worden von einem Arzt namens Nogier, und der hat festgestellt, dass wenn man die Nervenenden einsticht und dadurch reizt, dann dreht man das noch ein bisschen, reizt diese Nervenenden, dann werden Signale ausgesendet, die unter anderem im Gehirn eine Ausschüttung von Endorphinen bewirken, körpereigenen schmerzstillenden Stoffen, und im Rückenmark bzw. bei dem vegetativen Nervensystem Schmerzsignale überdecken können. Das hat man auch relativ genau untersucht. Also das heißt, Schmerzbekämpfung mit Nadeln ist eigentlich nicht chinesische Akupunktur. In meinem Buch nenne ich das auch, erwähne das. Die Chinesen haben nämlich mit Nadeln nie Schmerzen bekämpft. Die haben dafür Opium gegeben, wenn Leute zu viel Schmerzen hatten. Das funktioniert übrigens auch. Aber das ist dann wieder biochemisch. Das hat wieder nichts mit Qi-Energie zu tun. Also insofern würde ich sagen, diese Möglichkeit, Schmerzbekämpfung mit Nadeln, wenn es diese Nadelstichanalgesie ist, die ist auch für einen Christen durchaus möglich, weil es sich hier rein um ein physiologisches Konzept handelt, nämlich Reizung von Nervenbahnen und dadurch Ausschüttung chemischer Stoffe in dem Körper. Das ist durchaus möglich. Die klassische chinesische Medizin, die ist allerdings sehr stark abhängig von dem gesamtreligiösen Konzept, von dem sie geprägt ist, und von dem ich der eher abraten würde. Fußreflexzonenmassage baut eigentlich auf einem ähnlichen Konzept auf. Und zwar geht man nämlich davon aus, dass diese Energiebahnen sich auch an der Fußsohle widerspiegeln. Und es gibt dann, also ist das ja meistens eben so eine Art, das ist ähnlich auch wie die Akupressur. Also Akupunktur, man sticht ein, Akupressur, man massiert die entsprechenden Punkte. Und das tut man jetzt am Fuß. Es gibt dann in China und in einigen anderen asiatischen Ländern unterschiedliche Formen dieser Akupunktur. Zum Beispiel gibt es eine Fingerakupunktur. Oder es gibt in Japan eine Ohrakupunktur. Und genau das Ähnliche ist jetzt das mit dem Fuß. Das heißt, man geht von dem Grundkonzept aus, was es häufig in der alternativen Heilmethoden gibt, Mikrokosmos, Makrokosmos. Das heißt, man sagt, der gesamte Körper spiegelt sich in einem kleinen Teil des Körpers wider. Also wenn ich beispielsweise meinen Körper behandeln will, dann sage ich, das hier ist der Kopf, das hier ist der Bauch und das hier sind die Extremitäten. Und wenn ich jetzt irgendwo krank bin, steche ich da ein und kann dann den ganzen Körper behandeln. Und das ist das Grundprinzip, was dann auch bei der Fußsohle angewandt wird. Dann werden vereinzelte Zonen in der Fußsohle festgelegt, die mit bestimmten Organen in direkter Verbindung stehen sollen. Man kann sie durch Druck dann diagnostizieren, die Krankheiten, oder eben mit Massage, das geht entweder mit Schuhen, mit denen man läuft, oder gibt es auch so elektrische Schwingungen, die man dann wo man draufstehen kann, oder eben per Hand das macht. Damit soll man therapieren können. Jetzt muss ich allerdings insofern einschränkend sagen, es gibt tatsächlich bestimmte Körperoberflächen, die mit inneren Organen in Verbindung stehen. Das sind die sogenannten Hähnchen Zonen. Das heißt, da kann man drücken, kann Schmerzempfindungen haben und dann diagnostizieren, einigermaßen zuverlässig, welches Organ krank ist. Therapeutisch, das heißt zur Heilung, sind diese Zonen aber nur ganz bedingt einsetzbar. Das heißt, man kann feststellen, ob jemand krank ist, aber nicht automatisch jemanden dadurch gesund machen. Dass aber diese Zuordnungen auch an der Fußsohle genauso vorhanden sind, das hängt mehr mit Glauben zusammen als mit realer Nachweis. Das, was man feststellen kann, bestimmte Zonen, da kann man Sachen feststellen. Aber diese gesamte Zuordnung, dass der gesamte Körper dort an der Fußsohle wiederzutreffen sind, das ist eher eine unbeweisbare, unbewiesene Behauptung, die mehr von diesem Grundkonzept Mikrokosmos, Makrokosmos ausgeht. Also das heißt, hier müsste man genauer unterscheiden, was für Krankheiten will man da feststellen, wo genau drückt man da. Aber das Gesamtkonzept der Fußreflexzonenmassage, das ist eher eines, was nicht nur umstritten ist, sondern sehr zweifelhaft ist. Darüber hinaus sind natürlich Massagen in jeder Hinsicht erstmal positiv. Und das heißt auch der Füße. Das wird jeder merken, wenn ihr verheiratet seid, bittet euren Ehepartner, dass er euch die Füße massiert, ihr sucht euch da was aus, ihr werdet euch hinterher wohlfühlen. Es sei denn, ihr seid sehr kitzlig, dann fangt ihr an zu lachen und so, dann macht man das besser nicht. Aber sonst, das tut gut. Warum? Weil an der Fußsohle eben besonders viele Nerven sind. Und diese Nerven, die spürt man, wenn sie massiert werden, das tut gut, das wirkt entspannend, dann fühlt man sich wohl. Und genau das erleben ja auch Leute, die bei Fußreflexzonenmassage sind. Das kannst du allerdings auch machen ohne Fußreflexzonenmassage, einfach so massieren. Und das tut gut, entspannt. Genauso ist ja auch, wenn jemand Rückenschmerzen hat, massiert einfach der Ehepartner ein bisschen. Dafür muss man nicht irgendein System dabei machen. Es ist gut, wenn man ein bisschen kennt, weiß, wie kann man Bindegewebe lockern oder Muskeln ein bisschen locker machen. Also rein physiologisch tut das schon gut uns als Menschen. Und da würde ich sagen, das ist dann kein Problem. Aber die Fußreflexzonenmassage so im engeren Sinne, die auch angewandt wird als Heilmittel dann für alle Krankheiten, für alle Probleme, denn Fußreflexzonenmassage soll ja dafür dienen. Jedes Problem sollte damit behoben werden. Das merken wir, ist unwissenschaftlich, ist ein Glaubenssystem, was eher unzuverlässig ist. Also deshalb da würde ich sagen, eingeschränkt, eher vorsichtig dabei. Blutegeltherapie war lange Zeit in Verruf gekommen, wobei nicht, weil es okkult ist, sondern einfach mal gedacht, ach, das ist ja mittelalterlich, altmodisch. In den letzten Jahren hat man die vermehrt wieder eingesetzt. Das kommt darauf an, was man damit macht. In bestimmter Hinsicht sind Blutegeltherapie sogar sehr empfehlenswert und sehr gut. Beispielsweise, man hat eine Wunde, die nicht abheilt. Dann sind solche Blutegel sehr gut, weil die beißen dann mich so ein bisschen raus, die geben auch Enzyme in die Wunde hinein und häufig heilt eine Wunde später besser wieder ab. Also das heißt, für bestimmte Erkrankungen sind Blutegel durchaus sinnvoll, nur nicht, wie man es im Mittelalter gemacht hat, für alles. Da hat man immer gesagt, wenn du krank bist, eben Aderlass per Blutegel oder direkt aufschneiden, so nicht. Aber für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel gerade für nicht heilen wollende Wunden, können Blutegel tatsächlich sehr sinnvoll sein. Es kommt darauf an, welche Erkrankung da behandelt werden soll. Da muss man ein bisschen genau drauf achten. Aber also nicht für jeden. Ich würde nicht sagen, egal, du fühlst dich schlecht, macht man Blutegel so nicht. Achten, worauf die Erkrankung ist. Aber gerade, was ich jetzt sage, zum Beispiel diese bestimmten Art von Wunden, da ist nachweisbar, helfen sie manchmal sogar besser als irgendeine chemische Behandlung. Ja. Nein. So würde ich es nicht sagen, denn schon in dem Moment, wo ich es nehme, glaube ich ja dran. Ja. Okay. Ja. Ja, in diesem Fall würde ich auch sagen, braucht man sich keine Sorgen machen. Man kann dann vielleicht noch beten und sagen, ja Jesus, du weißt das, was da gelaufen ist. Wenn du es gebrauchen willst, gebrauch es und sonst nicht. Meine erste Antwort war nur darauf, weil manchmal Christen so reagieren und sagen, ja, ich glaube einfach nicht an das System und ich mache es trotzdem. Und dann würde ich sagen, das ist unsinnig. Denn wenn ich weiß, das System ist falsch und mache es trotzdem, warum mache ich es denn? Das wäre Blödsinn. Das wäre ungefähr so, als kommt ein Versicherungsvertreter an deine Tür und du sagst, die Versicherung ist Blödsinn, aber ich schließe sie trotzdem ab. Ich glaube nicht daran, dass ich die brauche, aber ich schließe sie trotzdem ab. Ja, dann glaubst du ja doch dran. Also das geht nicht. Also wenn du sagst, ich glaube nicht an die Homöopathie, dann nimmt man sie nicht. Sobald ich sie nehme, schon allein der vagen Hoffnung, es tut etwas, dann glaube ich daran, vertraue darauf und dann kann sie auch ihre Wirkung entfalten. Hingegen, wenn sowas irgendwo mit untergemischt wird oder wir das bekommen, oder nehmen wir mal an, jetzt käme ein Nachbar, wir sind da eingeladen bei dem und der macht in seinen Kuchen etwas Homöopathie. Und wir merken das nie. Dann brauchen wir keine Angst zu haben, das wird uns nichts tun, weil ja nicht diese Stoffe an sich das Problem sind, sondern dem, was ich dem zuspreche, in dem Moment, wo ich darauf vertraue. So wie im Alten Testament gesagt wird, du hast einen Holzklotz, den einen Teil verbrennst du, den anderen schnitzt du dir ein Gottesbild raus. Das Holz ist ja dasselbe. Aber dadurch, dass du es anbetest und verehrst, dadurch gibst du dem die Bedeutung und dadurch können okkulte Kräfte von dir Besitz ergreifen. Und genauso mit der Homöopathie, wenn ich es nicht weiß. Das ist so ähnlich, auch wie Paulus sagt mit dem Götzenopferfleisch. Wenn du es nicht weißt und du isst es, mach dir keine Sorgen drüber. Wenn du aber weißt, dass es Götzenopferfleisch ist, dann nimm es nicht. Und genauso gilt es hier, glaube ich, auch. Also nicht das zu suchen und bewusst zu benutzen, denn dann vertraue ich darauf, setze meinen Glauben da hinein und bin in der Gefahr, in eine Abhängigkeit zu kommen. Wenn es einfach so mir passiert, und leider viele, gerade im Kinderbereich oder bei Hebammen, ist das ganz weit verbreitet und manchmal wird da gar nicht drüber gesagt. Bei uns war das häufig, wo wir mit den Kindern gekommen sind, dann hier, ach, nehmen Sie noch kleine diese Tabletten, ja, was sind denn das für welche, steht gar nichts drauf, einfach so eine kleine Packung, ja, solche Globuli, ne? Und natürlich, man sollte irgendwann auch als Christ sich so ein bisschen einen Überblick verschaffen, was gibt es denn, weil heute das Angebot immer größer wird und ich immer mehr als Patient auch herausgefordert werde, selbst einzuordnen, was ist gut und was ist schädlich. Aber hier in diesem Fall würde ich sagen, würde ich mir auch keine Sorgen machen. Ja. Ja, also Behandlung mit Magneten ist wieder eine Frage der Diagnose. Generell kann man nicht sagen, dass Behandlung mit Magneten generell falsch sei. Es gibt allerdings in dem 18. und 19. Jahrhundert diesen Mesmer, nannte der sich, der hatte dann versucht, alles zu magnetisieren. Man hatte damals den Magnetismus neu entdeckt und jetzt meinte er, dass der Magnetismus sei ein Allheilmittel für alles. Und das ist sicherlich falsch. Genauso gibt es hier auch, manchmal, da wird verkauft, machst du Magneten an deine Kraftstoffzufuhr im Auto. Und dann wird gesagt, verbrauchst du weniger. Könnt ihr gerne probieren, das ist meistens nur Geldschneiderei, das bringt im Normalfall nichts. Genauso gibt es dann, da sagen die, machst du an deiner Wasserleitung, dann werden da irgendwelche Ionen ausgetauscht und so, das ist auch eher pseudowissenschaftlich. Allerdings, es gibt durchaus sinnvolle Einsätze von Magneten und Magnetfeldern. Es gibt mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel Knochenbrüche, dass Wunden unter einem, jetzt kommt es darauf an, was das für ein Magnetfeld ist, aber ein schwachem Magnetfeld besser und schneller heilen. Weil tatsächlich der Körper, ja, es ist ja auch Eisen im Körper mit drin, das reagiert darauf. Also das heißt, tatsächlich der Körper reagiert auf magnetische Felder. Und für bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel Knochenbrüche oder Wundheilungen, können Magneten hilfreich sein. Aber das braucht dann eben eine genaue Diagnose. Was ist genau die Krankheit? Inwiefern kann hier ein Magnet sinnvoll sein oder nicht? Aber Magnete, die vielfach im alternativmedizinischen Heilbereich eingesetzt werden, zum Beispiel mach dir ein magnetisches Armband, dann bleibst du immer gesund, das ist Quatsch. Oder du hast zu viel Hunger, mach dann irgendein Magnet in dein Ohr, das ist auch Quatsch. Also das heißt, Magnete können eingesetzt werden, sie haben eine nachweisbare Wirkung auf den Körper, aber es kommt darauf an, für welche Diagnose. Gibt es also einen sinnvollen Zusammenhang zwischen der Diagnose und der Wirkung. Aber das ist ja bei allen unserer Stoffe so, von Stoffen, die wir benutzen. Also ein Medikament, was gut gegen Kopfschmerzen wirkt, nutzt nichts, wenn du Magenschmerzen hast. Also das heißt, man muss immer genau überlegen, wofür nimmt man den Stoff. Ein Stoff muss nicht generell gut oder schlecht sein. So ist bei Magneten. Magnete sind nicht generell abergläubisch oder schlecht, Magnetbehandlungen. Aber es kommt darauf an, wofür sie eingesetzt werden. Ist da, also deshalb, die Antwort kann ich nur begrenzt geben. Es käme jetzt darauf an, was ist die Diagnose? Und dann könnte man dazu sagen, ist es hierfür sinnvoll, das einzusetzen. Aber generell können Magnetfelder durchaus auch sinnvoll als medizinische Therapie sein. Es kommt drauf an, wofür.
Was hat unsere Körperkraft bewirkt, um gegen die Krankheit?
Ja.
Können die da ansporen, diese Kraft? Oder denn?
In jedem Fall. Also das ist wahrscheinlich eine der zentralen Dinge überhaupt, die wir haben. Denn im Grunde genommen, jede Medizin kann nur die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen. Denn Medizin, egal welche, kann uns auf Dauer nicht gesund machen. Sondern das, was man macht, man versucht dem Körper eine Ruhepause zu geben, dass er seine eigene Energie wieder macht. Nehmen wir einen Knochenbruch. Was will ein Arzt da machen? Der kann da schienen, der kann uns auch ein paar Medikamente geben, aber was es zusammenwächst, das muss der Körper selbst machen. Wenn der Körper es nicht mehr schafft, aus irgendwelchen Gründen, dann bleibt das Bein gebrochen, dann bleibt eine Wunde offen oder dann bleiben wir krank. Deshalb ja auch bei Leuten, die sehr krank, alt sind, die dann eine Lungenentzündung haben, dann kann man sagen, noch so viel gibt man Antibiotika, dann hilft es nicht mehr, weil der Körper zu schwach ist. Und das heißt, wir können auch unsere Selbstheilungskräfte im Körper unterstützen. Wir können das machen durch Sachen, die relativ einfach sind, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite relativ schwer, weil sie von uns Disziplin und Lebensumstellung fordern. Dazu gehören zum Beispiel diese Sachen, die ich sage, irgendwelche Dinge, die unser Immunsystem stärken. Das ist ja ein Teil unserer Selbstheilungskraft. Dazu gehört dann zum Beispiel eine gewisse Form von körperlicher Betätigung. Denn Gott hat unseren Körper geschaffen, dass wir uns betätigen. Die sitzende Stellung, die wir heute haben, ist eigentlich nicht die, für die Gott uns eigentlich geschaffen hat. Deshalb der Mensch, die ersten Menschen waren Ackerbauer, waren Handwerker. Das heißt, die waren draußen tätig, haben ihren Körper benutzt. Und es ist ganz klar, wir wissen heute, viele Erkrankungen kommen daher, dass die Leute ihren Körper zu wenig benutzen. Wenn man den ganzen Tag nur sitzt, ist man anfälliger für irgendwelche Erkrankungen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, frische Luft. Das heißt, wenn wir immer nur in geschlossenen Räumen sind, das sind alle möglichen Ausdünstungen von Stoffen, alle möglichen. Wir brauchen immer wieder frische Luft, wo wir durchatmen können, was uns auch körperlich gut tut. Ausgewogene Ernährung hängt damit zusammen. Ich habe dann gesagt, dieses Immunsystem mit zum Beispiel Kneippgüssen oder anderen Sachen helfen für solche Dinge. Also solche Dinge helfen durchaus. Es werden dann manche Sachen auch angeboten, die dann das ersetzen sollen, indem man sagt, jetzt nimmst du diese Pillen wieder und die ersetzen das. Helfen deine Selbstheilung. Das hilft meistens nicht. Denn das ist so eine Abkürzung, wo man durch ein bisschen Geld die eigene Anstrengung abkürzen will, und das funktioniert meistens nicht. Es gibt auch manche Leute, die da ganz viel Geld mit verdienen, wie der Doktorat zum Beispiel mit seinen Präparaten, und manche der Präparate sind gar nicht schlecht, aber viele, die er verkauft, sind einfach bloß Geldmacherei. Der Mann ist schon mehrfacher Multimillionär geworden durch seine ganzen Sachen, die er da verkauft, und vieles ist von dem einfach unsinnig, manches sogar schädlich. Und dann sagt er einfach, ja, es sind ja nur Vitamine, aber wenn du zum Beispiel Vitamine zu viel nimmst, dann schaden sie dem Körper. Weil der Körper sich wieder abbauen muss. Da ist die Niere, der Kreislauf und sowas alles mit belastet, weil es gibt bei allen Sachen auch zu viel. Meinetwegen, Kohlenhydrate sind gut, aber wenn du zu viel nimmst, nimmst du zu viel zu. So ist es auch mit Vitaminen. Vitamine sind gut, wenn sie zu wenig sind, ist schlecht, wenn sie zu viel sind, ist auch schlecht. Und das sind so Sachen, da muss man genau drauf schauen. Also nicht alles, was auch im alternativmedizinischen Bereich verkauft wird, zu sagen, schluck eine Pille und du wirst gesund, auch das stimmt da meistens nicht. Vieles hängt da mit Lebensweise zusammen. Es gibt dann ganz deutliche Untersuchungen, die zeigen auch, Christen leben im Durchschnitt länger. Das hat auch mit Selbstheilungskräften zu tun. Warum? Weil Christen häufig in ihrem Alltag eben nicht so viele Schädigungen machen. Die gehen nicht so häufig in die Kneipe, die trinken nicht so viel Alkohol. Die gehen meistens rechtzeitig schlafen, feiern nicht die ganzen Nächte durch. Und da weiß man, das hat Auswirkungen auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Der geht kaputt, wenn man unregelmäßiges, ungeordnetes Leben hat. Genauso ist es, wenn du Schuld in deinem Leben hast und diese Schuld nicht ausräumst, macht sie einen Menschen kaputt. Leute, die mit Schuld im Leben leben, werden körperlich krank. Man hat beispielsweise festgestellt, dass eine der Ursachen für Krebserkrankungen sind psychische Krisen, in die Leute hineinkommen. Ganz auffällig häufig bricht Krebs aus, nachdem Leute eine große psychische Krise durchlaufen haben. Ein Ehepartner stirbt nach jahrelanger Ehe, man wird von den Nachbarn fertig gemacht oder so etwas. Und dann ein, zwei Jahre später, der Krebs ist da. Das heißt, er ist dann angefangen, hat sich langsam ausgebreitet und dann tritt er in die Öffentlichkeit. Das heißt, nicht nur das Körperliche, dieses, was die Bibel uns sagt, das enge Zusammengehen von Seele, Körper und Geist, das heißt, das, was wir auch vorbeugend tun können für unsere Selbstheilungskräfte, ist eine geistliche und seelische Gesundheit. Das heißt, mit Gott in Ordnung zu leben, mit dem Nächsten in Ordnung zu leben. Wenn wir diese Sachen haben, die machen uns auch körperlich krank, wenn wir die nicht ausräumen. Das wären jetzt so ein paar Beispiele, die deutlich machen, wir können etwas dazu beitragen, dass unsere Selbstheilungskräfte im Körper gefördert werden. Keine Garantie, aber etwas, was durchaus im Bereich unserer Möglichkeiten liegt.
Ich meine, wenn der Mensch krank ist, ja.
Ja.
Der andere ist faktisch schwach.
Ja.
Und der andere ist fit.
Ja.
Nein, ich komme durch und mit dieses, was der fit ist, kommt er durch, der andere ist geschwommen.
Ja. Das spielt durchaus auch eine Rolle. Das heißt, wenn man sich aufgibt psychisch. Ich habe das während des Krebserkrankungen gelebt. Da waren manche Leute, die sagten, ich sterbe jetzt sowieso. Und das hat dann vieles gar nicht geholfen. Aber wenn man jetzt die Zuversicht hat, auch an Gott festhält, natürlich als Christ im Glauben. Genau. Und dann auch darauf vertrauen. Und dann kann, hilft das in jedem Fall auch. Das hilft in jedem Fall auch. Nicht diese Einbildung. Wenn ich jetzt wirklich merke, es geht zu Ende, dann sage ich, gut, Gott, das ist deine Sache. Aber in den meisten Erkrankungen geht es ja nicht um Leben und Tod, sondern es geht darum, ja, Gott gibt eine Perspektive, halte ich jetzt an ihm fest, sowohl mache ich körperlich etwas, als auch geistlich. Habe ich den Mut, vertraue auf ihn und das hilft ihm schon. Ja. Ich schaue, sollen wir weitermachen oder sollen wir Schluss machen? Bitte? Aha. Darunter werden verschiedene Sachen vertrieben. Das kommt jetzt drauf an, was damit genau gemeint ist. Weil die biochemische Medizin gibt es zum Teil im Alter, also Biochemie bedeutet ja einfach auch die Funktion im Körper. Also das heißt, ein Teil davon ist Naturwissenschaft. Es gibt aber auch biochemische Medizin, das ist eine relativ abstruse Konzeption innerhalb der alternativen Heilmethode. Und zum Teil geht das dann zurück, dann sagt man, da seien irgendwelche, zum Beispiel gibt es da Bücher, die sagen, der Mensch lebt eigentlich von Licht. Und dann sagt er, das ist solches Photonen und jetzt kommt darauf an, was man isst und wie man sich verhält. Das ist eher Pseudomedizin. Es gibt dann auch welche bei den Schüsslersalzen, die sagen, das seien bestimmte Salze im Körper, die entscheidend seien für den für Gesundheit oder Krankheit. Und der Herr Schüssler sagt, dass er eben, also er ist schon tot, aber der hat dann eben Leichen untersucht, hat festgestellt, die Leute, die gestorben sind, die hatten bestimmte Salzdefizite. Aber hier, das ist auch wieder unwissenschaftlich, weil er bloß eine einzige Ursache sucht und bei vielen der Erkrankungen, wir heute wissen, dass die mit Salz gar nichts zu tun haben und die Therapie ist auch noch unsinnig, weil er vergibt nämlich diese, also die Schüsslersalze, sind nämlich Salze, die so nach homöopathischem Muster verdünnt sind, dass da gar kein Salz mehr drin ist. Das heißt, man schluckt etwas, das ist Wasser, da ist kein Salz mit drin, da kann man Mineralwasser trinken, da ist mehr Salz drin. Also das heißt, hier wird dann geredet von Salzen und wird dann auch mit dem Begriff Biochemie gearbeitet, aber es ist eigentlich gar keine Biochemie. Das heißt, der Begriff wird benutzt, weil er Vertrauen weckt, weil er wissenschaftlich klingt, aber das nicht unbedingt ist. Deshalb bei Biochemie, da müsste man genau hinschauen, was ist das für eine Therapie, die darunter angeboten wird, weil der Begriff wird zwiespältig gebraucht, also in verschiedenen Zusammenhängen. Und das eine ist alternativmedizinisch unseriös und das andere ist durchaus wissenschaftlich realistisch. Aber eben da darf man sich auch nicht so schnell täuschen lassen. In vielen der alternativen Heilmethoden, da werden Begriffe benutzt, die sollen Zuverlässigkeit suggerieren. Dann wird zum Beispiel erredet von Energien oder von Kräften oder von Blockaden oder von Schwingungen oder so etwas. Meistens, wenn ihr so etwas lest, wisst ihr, das ist eine unseriöse, eher abzulehnende alternative Heilmethode. Denn diese Schwingungen und Energien haben nichts mit chemischen, biologischen oder sonst welchen Schwingungen zu tun, sondern das sind dann im allermeisten religiöse Schwingungen und Energien, so wie die Qi-Energie. Oder ein anderer spricht dann von der Orgon-Energie oder so etwas. Das sind alles keine reellen Energien, sondern das sind religiöse Konzepte, die aber bewusst Begriffe aus der Naturwissenschaft benutzen, weil sie wissen, das gibt den Eindruck von Seriosität und Zuverlässigkeit. Aber es ist nicht wirklich zuverlässig dadurch. Also deshalb nicht durch solche Begrifflichkeit täuschen lassen, sondern genau hinschauen. Entweder in der entsprechenden Fachliteratur oder sich bei jemandem erkundigen, der sich in dem Bereich auskennt. Ja, also das sind jetzt natürlich ganz verschiedene Sachen, weil auch Strom wird ganz unterschiedlich eingesetzt. Es gibt da zum Beispiel diese TENS oder so Apparate, die dann dazu dienen, dass mit verschiedenen Elektroden werden Muskeln gereizt. Also dass Muskeln sich bewegen und so. Und Bewegung von Muskeln kann positiv sein, dadurch kann Stoffwechsel angeregt werden. Es ist einfach die bequemere Methode, als wenn man jetzt selbst die Muskeln bewegt. Wobei das meistens immer noch besser ist. Also besser, man bewegt sie selbst, als man lässt sie lediglich durch Stromimpulse sich bewegen. Also das kann man ja machen. Elektroden anlegen, man sollte es nur nicht selbst bauen, so ein Gerät, das kann dann tödlich sein. Wenn, dann sollte man ein Gerät nehmen, was vorher medizinisch getestet ist. Das nimmt man zum Beispiel auch bei Leuten, die dann ihre Beine oder Muskeln nicht mehr richtig selbst bewegen können. Da ist es medizinisch dann richtig positiv, weil das kann zum Aufbau der Muskulatur, Lockerung der Muskulatur und so benutzt werden. Infrarot, das ist ja ein Spektrum des Sonnenlichtes. Und das wirkt tatsächlich wohltuend auf den Körper. Also das kommt jetzt darauf an, wofür man das macht. Vielfach wird das Leuten verschrieben, die zum Beispiel im Winter infektionsanfällig sind. Und da hilft das in gewissem Maße. Ich würde sagen, und wenn man einen versucht, jetzt ein gesünderes Leben zu führen, mit der Frage der Ernährung, mit Stärkung des Immunsystems, dann kann das unterstützend durchaus hilfreich sein. Oder manche Leute auch, die im Winter sehr stark frieren oder so. Da macht man sowas auch. Oder es gibt dann in Skandinavien, wo auffällig mehr Depressionen vorkommen, dann gibt es so Lichtkammern, wo man die Leute in helles Licht hineinstellt und danach tatsächlich viele Leute, die depressiv sind, fühlen sich wohler. Das hängt einfach damit zusammen, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir bei Sonnenschein meistens, selbst die ganz normal sind, fröhlicher sind und lockerer sind, als wenn wenn Regen ist und es düster ist. Und das ist natürlich in Skandinavien, wo die Sonne noch weniger scheint, viel stärker. Und da gibt es manchmal Leute, die fallen in Depressionen, nicht aus körperlichen Gründen, auch nicht aus psychischen Gründen, sondern einfach, weil das ständig so drückend ist, wenn das ein halbes Jahr dunkel ist und finster und kalt. Und solchen Leuten hilft es, wenn die mal ein paar Stunden in so einer Lichtkammer sind, dann macht man Infrarotlicht und einfach helles Licht und danach fühlen sie sich wohl. Und wenn du das regelmäßig machen, geht es ihnen körperlich und psychisch besser. Also in solcher Weise können Infrarotbestrahlungen, Lichtkammern eine Hilfe sein. Also hier kommt es auch wieder darauf an, man kann nicht sagen generell falsch, aber es kommt darauf an, wofür setzt man es ein. Für manche Diagnosen, also für manche Krankheiten, sind diese Lichtkammern und Infrarot vollkommen sinnlos. Da muss man immer auch drauf schauen, Leute, die Sachen verkaufen oder in der Therapie anbieten, die versprechen aber meistens mehr als realistisch ist. Weil das ist klar, jemand, der was verkaufen will, der will dir möglichst sagen, es hilft für alles. Und wenn man so etwas hört, das ist immer ein Kennzeichen von, das ist nicht seriös. Denn es gibt kein Mittel, was gegen alles hilft. Außer vielleicht Gebet, echt? Aber das wissen wir ja sowieso schon. Aber Infrarot nicht. Aber für gewisse eng umrissene Bereiche kann Infrarotbestrahlung sinnvoll sein, können Lichtkammern sinnvoll sein, kann auch Elektroanwendung sinnvoll sein. Wobei Elektroanwendung ist natürlich jetzt sehr, sehr vielfältig. Kommt drauf an, was macht man da genau? Aber ich habe jetzt mal die Beispiele genommen zur Lockerung von Muskeln, zur Muskelaktivität, die dann den Stoffwechsel anregt und so etwas. Diese Sachen können bei bestimmten Diagnosen sinnvoll sein. Ja, genau. Also Snoozel wird ja meistens, also das ist jetzt keine eigene Therapie, sondern viele Kindergärten und Schulen haben solche Snoozelräume eingerichtet. Bitte? Altenheime auch. Und diese Snoozelräume, ich möchte mal etwas einfach sagen, die sollen mehr oder weniger so zur Entspannung dienen. Das ist das, was man positiv sagen könnte. Allerdings kommt es jetzt immer darauf an, wie diese Snoozelräume eingerichtet werden. Also das sollen solche Räume sein, wo sich dann Kinder oder Alte einfach so mal hinlegen können. Dann sind da weiche Betten oder sonst irgendwas, eine Hängematte. Das ist alles, glaube ich, weniger problematisch. Entspannung ist gut und wenn man sich da locker hinlegen kann, ist auch gut. Häufig werden aber in diesen Snoozelräumen, je nachdem, wer sie einrichtet, dann auch Aspekte mit einbezogen, die problematisch sein können. Das sind zum Beispiel bestimmte Formen von Meditationen oder von Mandalas oder von eben solchen bestimmte Form von Musik, die dann zu meditativen Zwecken eingesetzt wird, also dass die Leute, und hier muss man genau abwägen, weil zur Ruhe kommen ist gut, das brauchen manche Leute. Entspannung brauchen wir auch immer wieder. Aber gerade dieses Bedürfnis nach Entspannung führt dazu, dass häufig auch Mittel eingesetzt werden, die für die Christen nicht mehr akzeptabel sind. Und jetzt kommt es eben darauf an, weil ich kann das jetzt schlecht pauschal sagen, weil diese Snoozelräume, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe, sind sehr, sehr unterschiedlich konzipiert, je nachdem, wer das vor Ort einrichtet und macht. Und manche sind sehr stark esoterisch, also mit dieser Form von Meditation, manche sind sehr weit davon weg, also haben damit kaum was zu tun. Und da kommt es jetzt eher darauf an, was genau ist an der Einrichtung, mit der wir zu tun haben, was machen die da genau drin. Also wenn es jetzt lediglich ist, da sind ein paar weiche Sofas und da ist dann vielleicht eine Musik und gedämpftes Licht und diese Musik ist jetzt keine okkulte oder esoterische, dann würde ich sagen, das kann man machen. Das ist nicht unbedingt negativ. Wenn man aber darin ist und dann jetzt auch noch so zu Traumreisen angeleitet wird oder bestimmte Formen von fernöstlicher Meditation ausgeübt wird oder solche Sachen, dann würde ich sagen, hier eher, oder es gibt auch Snoozelräume, die dann mit Hexen, also da werden Bilder von Hexen aufgehängt und jetzt gesagt wird, so du von Kindern, jetzt musst du da Hexen und deine Fantasie anregen. Da würde ich sagen, dann ist das eher das Problem. Also es kommt sehr darauf an, wer das macht und wo man das macht. Also bei den Mandalas ist es so, dass die meisten Erzieherinnen, die Mandalas malen, eigentlich gar nicht wissen, was Mandalas sind. Und manchmal werden dann auch Mandalas als Mandalas verkauft, die eigentlich auch gar keine Mandalas sind. Also das heißt, man hat irgendwie ein Ausmalbild und weil es halt im Moment modern ist, nennt man das Ausmalbild Mandala. Allerdings, das Problem liegt daran, dass Mandalas im Kern sind eindeutig aus unserer christlichen Sicht abzulehnen. Warum? Das könnt ihr nachschauen bei Wikipedia, wenn ihr es mir nicht glaubt, oder im Lexikon, wenn ihr eines habt zu Hause, schaut nach. Mandalas, da steht da ganz deutlich, Mandalas sind ein Mittel der Erlösung im Hinduismus. Und zwar, es gibt verschiedene Wege der Erlösung. Eines ist über eine bestimmte Form der Meditation. Und zwar soll es so sein, dass Mandalas sollen im Original so aufgebaut werden. Also im Original wurden sie nicht ausgemalt, im Original werden sie mit buntem Sand auf die Erde gestreut. Und das machen normalerweise Mönche. Und die meditieren währenddessen. Und während sie meditieren, sollen sie ganz eins werden mit dem Sand, der dann rausrinnt aus den Fingern und auf den Boden fällt. Und wenn man dann ganz fertig ist, dann soll das so wie die Welt sein, wie werden und vergehen. Dann wird der Sand zusammengefegt und in den Fluss gestreut. Dann ist das so, alles geht wieder ins Nichts hinein. Und das soll die Meditation fördern, dass man sich seine Seele aus dem Körper entlässt, eins wird mit dem Sand und dadurch mit dem Universum. Und dass das Atman im Menschen eins wird mit Brahman, dem allen Universum. Das ist das eigentliche Ziel eines Mandalas. Da man allerdings im Kindergarten nicht jedem Kind so bunten Sand geben kann, dass alles zu kompliziert ist, macht man das etwas einfacher. Es gibt auch im Hinduismus und auch im Buddhismus gedruckte Mandalas, die also dann mit, manchmal auch noch mit Götterbildern und so verziert sind. Und dieses Ziel der Mandalas finde ich problematisch. Also das heißt, eine Form zu wählen der Meditation, damit das Kind ruhig wird, aber diese Art der Meditation ist eine hinduistisch-buddhistische Meditation. Und hier würde ich sagen, wenn ein Kind ruhig werden soll, dann kann man das entweder neutral machen. Also hier könnte man beispielsweise eine Erzieherin anbieten, also wenn man das Gespräch führt, nicht nur sagen, das ist böse, sondern nimm einfach ein paar schöne Ausmalbilder mit und sag, hier lassen Sie doch besser das Kind ausmalen. Und generell ist es so, wenn Kinder etwas ausmalen, werden sie ruhig, egal ob das Mandalas werden oder nicht. Diejenigen, weil man sich konzentrieren muss, man muss genau sehen, wo sind die Linien, muss das ausmalen und das ist der eigentliche Zweck. Deshalb viele Kinder, die irgendetwas ausmalen, werden dadurch nicht besessen, auch wenn manchmal da sagt, ist ein Mandala. Aber das Problem besteht, die Kinder bekommen eine positive Assoziation, eine positive Erinnerung von Mandalas. Die werden die Bilder aufhängen, die werden hinterher in Erinnerung haben, ich habe doch schon im Kindergarten Mandalas gemalt. Und dann kommt irgendjemand und bietet Yoga an und sagt dann, ja, wir machen doch auch Mandalas. Und dann denkt man schon, oh, Mandalas waren gut, dann ist Yoga auch gut. Das heißt, man bekommt so gewisse Assoziationen, Gefühle, Weltbilder werden geprägt, dadurch, dass man Mandalas malt. Und das ist das große Problem. Wenn ihr jetzt wenn ihr selbst eure Kinder im Kindergarten habt und da werden Mandalas gemalt, ich würde euch empfehlen, wenn das nur einmal vorkommt, dann sagt dem Kind einfach, das ist ein Bild, das ist ja meistens auch nur ein Bild und wenn da nicht bei meditiert wird, lasst es. Wenn das häufiger vorkommt, geht hin und fragt, warum sie Mandalas malen. Dann sagen sie meistens, weil die Kinder ruhig werden sollen. Dann würde ich jetzt nachfragen, ja, wissen Sie denn eigentlich, was ein Mandala ist? Manche sind verärgert, manche sagen, ja, das ist eben einfach so ein Malbild. Und dann kannst du schon mitnehmen, eine Kopie aus irgendeinem Lexikon, möglichst ein nicht-christliches, damit die einen Leute nicht den Eindruck haben, das sind jetzt nur die bösen Christen, die das sagen. Und dann steht da drin, hinduistische Meditationspraxis. Und dann sagen sie, wussten Sie, dass das eine hinduistische Meditationspraxis ist? Nö. Ja, wissen Sie, ich bin Christ und ich will nicht, dass mein Kind hinduistisch erzogen wird, deshalb ich möchte nicht, dass mein Kind solche hinduistischen Übungen macht. Und hier bist du in jedem Fall als Eltern an längeren Hebel, wenn du so argumentierst. Weil die Schule, auch der Kindergarten, ist verpflichtet, die Kinder religionsneutral zu erziehen. Und wenn die meisten Kindergärten sogar schon Weihnachtsfeiern abschaffen, weil sie meinen, da ist vielleicht ein muslimisches Kind darin, wie das bei uns war, als unser Sohn Bad Meinberg im Kindergarten war, dann in jedem Fall sollten sie mal hinduistische Meditationen abstellen und sagen, machen wir das nicht. Und dann kann man ja, man kann jetzt vorsichtig und lieb und nett sein, man muss die ja nicht angreifen und dann kann man gleich eine Alternative beten. Hier ein paar schöne Bilder von Heidi und Rehkitz auf der Weide und dann malen sie das aus und die Kinder werden auch ruhig. Aber ich würde da durchaus auch Einspruch erheben, auch mit den Erzieherinnen sprechen. Die sind nicht immer froh, also man muss dann ein bisschen vorsichtig sein, dass die nicht in ihrem Ehrgefühl verletzt sind, weil die meinen natürlich, sie sind die Spezialisten und wir sind jetzt die nervigen Eltern. Aber ich würde durchaus etwas sagen, aber eben mit dem Hinweis, das ist neutral, das ist nicht nur meine Meinung, lesen Sie selbst nach, hinduistische Meditation und ich will nicht, dass meine Kinder hinduistisch erzogen werden. Und das müsste für jeden nachvollziehbar sein, auch wenn die Leute nicht Christen sind oder das nicht so toll finden. Ja, Klangmassage kommt zum Teil aus Tibet, da gibt es das, eben die tibetanische Klangmeditation und Klangmassage. Das ist eher eine zweifelhafte Methode. Also Klänge wirken natürlich positiv auf unser Unterbewusstsein, aber dieses ganze System, was dahinter steckt, ist eher eine zweifelhafte. Da gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen körperlicher Gesundheit und dieser Art und Weise der Klanganwendung. Dass Musik Auswirkungen auf unseren Körper hat, das ist eindeutig erforscht. Da gibt es auch Musikpsychologie, die sich damit beschäftigt. Beispiel, vielleicht habt ihr mal gehört, es gibt da diesen Mozart-Effekt, hat man festgestellt. Und zwar hat man unter anderem in mehreren Untersuchungsgängen Kühen verschiedene Musikstile vorgespielt und festgestellt, wenn man ihnen Mozart vorspielt oder allgemein klassische Musik, geben sie mehr Milch, als wenn man ihnen Rockmusik vorspielt. Scheinbar selbst Kühe werden nervös, wenn sie Rockmusik hören und geben weniger Milch. Man hat gemerkt, Schweine werden nervöser und so, wenn man ihnen Rockmusik vorspielt. Also deshalb gehen manche Bauern auch dazu über, ihren Kühen und Schweinen klassische Musik vorzuspielen. Und scheinbar, es tut ihnen gut. Und natürlich kommt es immer darauf an, was für klassische Musik. Wenn Sie dann Wagner hören, werden Sie vielleicht auch nervös, weil der sehr gewalttätig ist und so in seiner klassischen Musik. Aber sagen wir mal harmonische. Und insofern tatsächlich, Musik hat Auswirkungen auf unseren Körper. Das ja. Aber das ist dann mehr auf dieser psychologischen Ebene. Aber diese Art von Klangmeditation und Klangmassage, das ist eher eine esoterische Interpretation, religiöse Interpretation asiatischer Religion, die dahinter stecken. Also hier werden Zusammenhänge hergestellt zwischen der Art und Weise Musik und des Schwingens, des Gongs oder der Glocke, die so nicht wirklich unmittelbar auf den Körper wirken. Also das heißt, wenn ich mit Musik mich behandeln will, dann kann man das auch tun, aber dann kann man eben meinetwegen eine Kantate von Bach hören, wenn man gestresst vom Alltag kommt, und die meisten Leute werden merken, danach sind sie dann etwas entkrampfter, etwas lockerer, weil das einfach eine sehr schöne harmonische Musik ist, darüber hinaus noch mit dem geistlichen Inhalt, was will man noch mehr, und dann fühlt man sich wohler. Dafür kann man sich auch in den Sessel setzen und die Augen schließen und das schön anhören, und dann merkt man, wird innerlich ruhiger. Und das ist auf einer psychischen Ebene. Und die ist nicht schlecht, die kann uns gut tun. Also diese Sachen, würde ich sagen, sind realistisch, aber diese Klangmeditation oder tibetanische Klangmeditation oder Klangmassage, das ist eher religiöser Hintergrund, der vermischt wird mit so ein paar Elementen der Wirkung von der Musik. Ich würde jetzt sagen, da ich eure Stunde ja schon überzogen habe und ich euch nicht überstrapazieren will, wir sehen uns ja voraussichtlich auch noch morgen früh, wenn Gott will und wir leben wieder. Ich bleibe hier auch noch ein paar Momente. Ich werde da vorne einige meiner Bücher hinlegen. Ihr könnt da gerne hinschauen, könnt sie auch mitnehmen, wenn ihr wollt, und könnt mir das Geld da liegen lassen. Ich möchte gerne an dieser Stelle diesen Teil mit Gebet beenden und dann anbieten, wer noch weitere individuelle Fragen hat, kann jetzt gleich am Ende der Stunde noch auf mich zukommen. Ihr könnt die Bücher anschauen und sonst sehen wir uns dann voraussichtlich morgen wieder. Darf ich bitten, dass ihr dazu aufsteht? Dann werde ich gerne mit euch beten.